Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über den Preis der Steam Machine, Kündigungen bei EA und News zu GTA 6. Außerdem gibt es unsere Eindrücke zu Solarpunk, Grip XR und Zero Parades. Das alles und mehr jetzt bei Folge 576 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer neuen Folge Hooked FM. Ich bin Tom, mir zugeschaltet ist der Robin.
Guten Tag, hallo.
Hallo Robin, willkommen in der Woche, in der es zumindest hier in Berlin am Sonntag 40 Grad werden soll. Also falls ich nächste Woche nicht mehr da bin hier im Podcast, dann bin ich einfach geschmolzen, liebe Leute. Ich weiß, mit dem Wetter als Thema anzufangen, ist nicht das Beste für einen Podcast, habe ich mir sagen lassen. Aber wenn wir hier quasi einer ökologischen Apokalypse entgegenstehen, zumindest ich in der Stadt, in der ich lebe, dann dachte ich, will ich das zumindest mal warnend erwähnen, damit ihr einfach Bescheid wisst, falls der Tom nicht mehr da ist. Er ist einfach geschmolzen, da liegt dann so eine Brille in so einem Paddel drin und der Paddel kann halt nicht mehr reden, das tut mir leid.
Die Leute behaupten sowas, wie man über Podcast reden, über Wetter reden im Podcast, aber dann gucke ich halt und sehe, guck mal, wie erfolgreich der deutsche Wetterdienst ist. Clearly mögen die Leute das doch, ansonsten würde der ja nicht so gut laufen. Ich habe mir letztens erst wieder ein Video angeguckt vom deutschen Wetterdienst und da hat jemand gesagt, viel Hitze und auch Blitze und ich dachte mir, toll. Das ist so
das
toll.
Ist auch lyrisch tatsächlich sehr wertvoll. Also wenn wir einen Hooked Weather Channel machen könnten, der auch nur annähernd so cool wäre wie der Weather Channel auf der Wii, da wäre ich vollkommen
könnten wir.
Dabei.
Wir könnten quasi einfach der Wii Weather Channel fürs deutsche YouTube-Internet werden. Gamer-Wetter, Gaming. Das gibt's noch
Gaming
nicht. Gaming-Wetter, also Wetter fürs... Oh mein Gott, Tom. Okay. Kannst du den Rest des Podcasts vielleicht alleine aufnehmen? Ich hätte was vor. Ich muss was schreiben. Ich muss einen Businessplan erstellen.
Ich krieg so eine Einladung zu einem Konzeptmeeting als nächstes. Bevor wir loslegen mit den News und den Spielen, einmal der Hinweis für die Leute, die im 10-Euro-FeedbackerInnen-Tier sind auf Patreon und Steady. Ihr könnt eure Fragen jetzt wieder einschicken. Da ging letzte Woche ein Prompt live. Dem könnt ihr einfach folgen und dann eure Fragen einschicken, die garantiert rankommen im nächsten Feedback-Podcast. Der steht nämlich halbjährlich demnächst wieder an. Dauert noch ein bisschen, bis der kommt. Aber ihr habt dementsprechend auch noch Zeit, eure Fragen einzuschicken. Alle anderen können natürlich auch Fragen einschicken. Die kommen halt nur nicht garantiert ran, aber vielleicht je nach Zeit bei der Aufnahme und unserem Interesse. Die könnt ihr einfach unter dem letzten Feedback-Podcast posten. Also könnt ihr einfach mal auf hookedmagazin.de gehen, nach Feedback-Podcast suchen und dann könnt ihr da unter dem letzten einen Kommentar posten auf YouTube oder ähnliches. Und parallel eine letzte Warnung, muss ich schon fast sagen.
Oha. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür, was ich da gemacht habe, Tom.
Für das Voting zu den Spielen des Jahres 2006. Unsere Retro-Gotis laufen ja demnächst wieder und ihr könnt noch dafür abstimmen. Das ist jetzt eure letzte Chance sozusagen, weil sie laufen noch so ungefähr eine Woche. Ende Juni ist dann Schluss, bis dahin könnt ihr noch abstimmen. Ihr wisst, wer ihr seid, die das immer auf dem letzten Drücker machen. Ihr braucht diese Deadline. Ich weiß, manche Leute brauchen das, um zu arbeiten. Ihr habt jetzt noch mal die Chance. Ihr könnt danach nicht behaupten, nicht gewarnt worden zu sein. Falls ihr danach irgendeine Platzierung seht und sagt, das ist ja scheiße, hätte ich anders gemacht und ihr habt nicht abgestimmt, dann können wir euch leider auch nicht mehr helfen. Ihr hattet jede Gelegenheit.
Tom, irgendwo zwischen Jigsaw und die Grundschullehrerin in der 4. Klasse, die ich hatte, in seiner Bedrohlichkeit. Also ich würde das jetzt machen, wenn ich das rechtlich dürfte und interner Aktienhandel wäre oder so, dann würde ich das machen. Aber ich darf nicht, deswegen müsst ihr das bitte übernehmen, sonst kriegen wir Ärger. Bitte nicht. Ich bin dieser eine Schüler, der nicht abhauen will und schwänzen will, weil ich Angst habe, dass ich Ärger bekomme von Tom. Bitte nicht machen, aber dafür voten. Bitte, bitte, bitte.
Wir sind ja eigentlich auch Teil der Hook-Community, also könnten wir theoretisch mitvoten. Unser
Vote
wäre ja
nicht. Also ich nicht. Das habe ich schon oft dir auch gesagt, Tom. Ich
habe
das schon oft gesagt.
Ich habe noch nie ein Hook-Video geguckt.
Ich bin kein Fan.
Okay, das sind die Sachen, die ich vorher klären wollte. Jetzt wisst ihr Bescheid. Wir fangen an mit den News der letzten Woche. Begonnen mit der Steam Machine, die für ordentlich Wirbel gesorgt hat, vor allem aufgrund ihres Preises. Und damit können wir auch direkt mal anfangen, denn im letzten November war es, ne, wurde die Steam Machine enthüllt. Und da wussten wir noch nicht, wie teuer sie wird. Wir wussten auch noch nicht, wann sie kommt. Und wir wussten auch noch nicht, was so alles mit dem Markt rund um RAM und Speicher passieren wird in den kommenden Monaten, der nämlich preistechnisch total explodiert ist aufgrund der ganzen AI-Data-Center, die gebaut werden und über die wir uns alle so sehr freuen, die diese Teile für sich beanspruchen. Und dann ist halt nichts mehr übrig für andere, beziehungsweise die müssen dann einfach deutlich mehr bezahlen. Und das schlägt sich jetzt auch im Preis von der Steam Machine nieder. Denn es gibt folgende Optionen. Es gibt ein 512 GB Modell dieser Steam Machine, die ja so ein bisschen der PC fürs Wohnzimmer ist sozusagen, ein Kompakt-PC. Und diese quasi günstigste Variante dieses Modells kostet 1039 Euro und ist damit schon deutlich teurer, als man sich damals erhofft hatte und auch geschätzt hatte. Selbst bei den höheren Schätzungen ging es ja eher in die Richtung von 800 Euro oder sowas. Und da sind wir jetzt nochmal deutlich drüber. Und dann gibt es noch ein 2-Terabyte-Modell für 1359 Euro. Und es gibt dann noch Optionen, den Steam-Controller direkt damit zu bestellen. Bei der 512-GB-Variante kostet das dann mit Steam-Controller 1108 Euro. Und bei der 2-Terabyte-Variante kostet das mit Steam-Controller 1428 Euro. Aber die quasi die relevante Zahl oder die relevanteste Zahl, über die wir reden, ist halt diese Mindesthürde von 1039 Euro. Es gibt jetzt schon diverse Reviews bei IGN und Eurogamer und Gamers Nexus und so weiter, die über die Steam Machine auch in Sachen Performance und sowas geredet haben. Da sei es so ungefähr auf PS5-Niveau. Teilweise habe ich auch gehört, so leicht drunter. Und so Leute wie Gamers Nexus haben beispielsweise auch eigene PCs nachgebaut auf ähnlichem Niveau der Steam Machine und sind auf einem leicht niedrigeren Preis gelandet. Also wenn man sich das selber zusammenbaut und auf einem ähnlichen Niveau landen will, dann zahlt man leicht weniger, hat dann natürlich den Vorteil, dass alles upgradable ist, weil das ist in der Steam Machine nicht so. Du kannst den Speicher upgraden, du kannst den RAM upgraden, aber sonst nichts. Aber den Nachteil natürlich ist es deutlich weniger kompakt und auch deutlich weniger leise und du hast nicht den Designfaktor und sowas. Die Steam Machine hat ja auch die Einfachheit der Bedienung als eines der quasi Aushängeschilder, die sie für sich behaupten möchte. Es gab dann diverse Interviews, unter anderem bei Eurogamer, wo Valve auch sehr deutlich gesagt haben, das ist teurer als ursprünglich geplant und sie können auch nicht so viele herstellen wie ursprünglich geplant. Also auch das hatte dann einen Einfluss darauf, diese ganze Data Center und RAM-Nummer. Und bei Gamers Nexus zum Beispiel haben sie im Interview gesagt, dass es so läuft, dass die RAM-Hersteller ihnen monatlich einen Preis geben und eine verfügbare Menge, die sie kaufen können. Sie sagen dann ja oder nein. Und wenn sie nein sagen, dann reden die RAM-Hersteller nicht mehr mit ihnen. Ja. Also das haben sie einfach so sehr deutlich gesagt. Bei Gamers Nexus und auch bei Digital Foundry gab es allerdings auch ein bisschen in Konflikt stehende Aussagen zu den ausgelieferten Modellen, die man dann kaufen kann, weil es wohl so ist, dass du den RAM, der drin steckt, entweder in zwei Sticks bekommen kannst, ne, dass es zwei Sticks sind, was performance-technisch wohl ein bisschen besser ist, als wenn es in einem Stick ist. Aber es kann auch passieren, dass du Modelle bekommst, wo es nur ein RAM-Stick ist. Laut Gamers Nexus sei das wohl so eine Art Glücksfall, je nachdem, was halt verfügbar ist. Digital Foundry wiederum haben gesagt, das passiert standardmäßig so, dass da gibt es dann einfach diese verschiedenen Quellen mit diesen verschiedenen Aussagen. Das wissen wir jetzt auch nicht.
Digital Foundry sagt, das muss ich kurz explizit sagen, dass es standardmäßig nur ein Stick gibt.
Genau.
Das ist der Verwirrende, dass es da kein Glücksspielsache ist, sondern dass es nur ein Stick-Sache ist. Es wirkt auf mich so, als ob das stimmt, dass es manchmal ein Stick und manchmal zwei Stick sein können, aber ich habe jetzt noch keine Quelle gefunden, die definitiv sagt, hey, das war falsch und das war richtig, sondern einfach im Konflikt stehende Aussagen sind bisher. Und es ist einfach so, dass wenn etwas so CPU-bound ist, das heißt, es muss gerade nicht die GPU reinballern, sondern eher die CPU, beziehungsweise deine GPU ist so gut, dass deine CPU in Anspruch genommen wird und die eher der limitierende Faktor ist, dann ist es so, dass halt ein Dual-RAM besonders halt hilfreich ist oder halt bei CPU-limitierten Spielen wie Space Marine 2. Das ist aber selten, das muss man auch dazu sagen. Und in dieser Steam Machine ist auch eher, bevor die CPU an ihr Limit kommt, die GPU kommt dann an ihr Limit. Das heißt, in solchen Fällen, wo sowieso die GPU das Limit bedeutet, hat das keinen so großen Einfluss, ob das jetzt ein Stick oder zwei Stick sind. Es gibt aber dann die Spiele, wo dann die CPU besonders gefordert wird und da ist es dann nochmal deutlicher spürbar. Eben einfach nur generell, weil dieses spezifische Testing bei der Steam Machine mit ein oder zwei Sticks gab es jetzt noch nicht groß.
Genau, und das ist ja auch je nach Verfügbarkeit, ne? Also deswegen passiert das überhaupt, dass man da diese Frage hat, okay, welches Modell bekommst du dann da am Ende?
Ja.
Valve haben wohl schon 2023 begonnen, Komponenten zusammenzusuchen für den Bau der Steam Machines. Erwarteten damals dann noch, das haben sie im Eurogamer-Interview gesagt, dass die Preise günstiger werden würden, weil das ja sonst auch so ist im PC-Bereich. Und dann, als sie die Steam-Maschine angekündigt haben, war schon abzusehen, dass es teurer wird. Aber sie waren dann trotzdem sehr überrascht, wie ja auch viele andere, dass es so viel teurer wird. Und Valve sagten auch, sie wollen nicht subventionieren. Den Preis der Steam Machine durch halt den Erfolg der von Valve generell, weil die haben ja wahnsinnig viel Geld. Siehe Gabe Newell und seine Yachten und Riesenhäuser. Sie glauben nicht, dass so ein gesundes Ökosystem funktionieren würde, betonen nochmal den Wert offener Systeme und sagen ja auch nochmal, dass Firmen, die mit niedrigen Preisen Hardware verkaufen, das vor allem für geschlossene Systeme machen würden. Und sie wollen das halt nicht. Sie wollen das so verkaufen, wie sie es jetzt tun. Und das sind so ein bisschen, das ist so ein bisschen der Stand der Dinge von der Steam Machine. Deutlich teurer, als wir erwartet haben. Wirklich sehr teuer. Mit 1039 Euro nicht mehr für eine mal eben Casual Audience gedacht, in dem Sinne, die sich das mal eben so mitnimmt oder sowas. Und sie. Ich meine, Valve betonen auch immer, dass das ja wirklich ein PC sei, ne? Das sei keine Konsole, das sei immer noch ein PC. Das ist ihnen ja sogar ziemlich wichtig, weil das so ein offenes System sein soll. Du hast zwar das SteamOS da drauf mit dem Linux-System, beziehungsweise der Linux-Basis, aber du kannst ja alles darauf installieren, was du möchtest, ne? Das ist ihnen ja wichtig festzustellen. Und trotzdem, bei mir habe ich zumindest festgestellt, ist das Interesse dadurch nochmal gesunken. Wir könnten uns zwar über Arbeit natürlich so ein Ding leisten, privat, wenn ich nicht die Arbeit hätte oder sowas, würde ich es aber jetzt überhaupt nicht mehr wollen, weil es mir dann tatsächlich zu teuer ist. Ich finde es als Konzept immer noch super schön und interessant und echt das, was man auch so hört in Reviews, klingt ja auch gut, auch wenn es jetzt performance-technisch keine Bäume ausreißt und du jetzt nicht AAA-Spiele in höchsten Details spielen würdest, aber das wäre auch gar nicht mein persönlicher Anwendungsfall. Mein Anwendungsfall wären vor allem die ganzen Indie-Spiele gewesen, die halt nur auf Steam erscheinen, die du nirgendwo anders bekommst. Und für die fände ich es halt cool, sowas zu haben, eine Steam-Maschine, so einen ganz leisen PC, der einfach an meinen Fernseher angeschlossen ist. Aber für den Preis würde das sich nicht rechtfertigen, für mich persönlich.
Für diese konkreten Anwendungsfall, und das ist auch jetzt wiederum nur weniger nützlich, weil das ja so extrem teurer wurde, ist dann wahrscheinlich auch sogar das Steam Deck passender mit Dock, weil die das ja, das kriegt
das Steam Deck ja auch viel zu teuer, ja.
Ganz genau, nachdem die jetzt ja auf mindestens 780 Euro erhöht. Also das befindet sich ja preislich da auf dem Niveau, wo man auch die Steam Machine hätte erwarten können, was angemessen der Performance auch Sinn ergeben würde. Ne?
Haben Valve also auch gesagt, das wäre so der Vergleich. Sie sagen keine genauen Zahlen, was mal der ursprüngliche Preis gewesen wäre, aber sie haben zumindest gesagt, man kann zum Steam Deck gucken.
Das muss man ja wirklich sagen, dass die Performance hier wirklich nicht beeindruckend ist, ganz im Gegenteil. Also du hattest ja auch gerade das Gamer Nexus, den Test erwähnt, wo sie einen äquivalenten PC aufgebaut haben und da ein bisschen weniger bezahlt dafür haben. Ich glaube, in der Version mit mit dem 512 GB ist es so, dass es die irgendwie 50 Euro oder 100 Euro, also Dollar weniger bezahlt haben, was also völlig okay ist. Aber das eine, was halt noch ein wichtiger Unterschied ist, das Ergebnis ist dann nicht ein PC, der ein bisschen weniger kostet mit gleicher Performance, obwohl es äquivalente Teile sind, sondern es ist ein PC, der trotzdem eine ganze Ecke mehr kann, weil die Steam Machine nämlich wie auch die Switch zum Beispiel, wenn du die Handheld mitnimmst, die ist extrem in der Energie, die es bekommt, im Strom, in der Power limitiert, weil das halt ja eine sehr kleine Konsole ist, ne? Das ist ein bisschen größer als so ein GameCube, aber gleichzeitig ist sie auch extrem leise wohl. Soll also heißen, die haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass man das halt in ein Wohnzimmer stellen kann, dass es klein ist und dass es nicht laut ist und stört, wie halt ein PC das sonst auch gerne mal tun könnte. Und dadurch ist die extrem limitiert in der Power, die sie abbekommt. Und dadurch wiederum ist die Performance, obwohl sie eigentlich höher sein könnte, nicht so hoch, wie sie sein kann, wenn du dir selber einen äquivalenten PC für ein bisschen weniger Geld zusammenbauen würdest. Das heißt, du bezahlst durchaus ob noch mal mehr für noch mal weniger Performance. Auch als Kontext ist vielleicht für ein paar Leute von euch noch nützlicher. Die PS5 ist stärker als dieses Ding. Die PS5 kann mehr als die Steam Machine. Und ganz abgesehen natürlich von der PS5 Pro. Und das ist, da denke ich dann ja auch an dich. Und das ist dann natürlich nicht für den Anwendungsfall der Indie-Games nützlich. Aber wenn du halt die PS5 Pro zu dem ja damals sehr hohen Einführungspreis von, ich glaube, es waren 750 Euro oder waren es schon 800 Euro? Oder waren es 700 Euro, Tom?
Nee, es waren 800.
800, okay. Für damals 800 Euro die PS5 Pro gekauft hast, dann ist das eine deutlich stärkere Maschine als jetzt die Steam Machine für 1050 Euro. Man muss natürlich auch sagen, wenn man über Preis spricht, das wird sich sehr wahrscheinlich nach ein, zwei Jahren wieder rentieren, einfach weil du Zugriff hast auf all die PC-Stores. Ne? Allein schon die Steam-Sales sind unvergleichlich, auch mit Konsolen-Sales, aber dann abgesehen davon hast du natürlich einfach Zugriff auf sämtliche Third-Party-Stores und Key-Stores der Welt, wenn du das denn möchtest, und kannst da im Vergleich zu Konsolen-Gaming ordentlich sparen. Du musst keine Online-Abonnements abschließen zum Zocken, so etwas. Ich finde das aber sehr interessant, Tom, weil wir durch die Kommunikation von Valve und weil wir auch durch die Existenz des Steam Decks ein paar Sachen hier annehmen können und auch wissen, die wir halt nicht können, wenn jetzt Sony, Microsoft oder Nintendo eine Konsole anbieten. Weil da gibt es immer verschiedene Layers aus. Ist das subventioniert? Wie doll ist das subventioniert? Wie viel Profit wollen sie pro Konsole machen? Wollen sie absolut viel Profit machen? Ein bisschen nur. Man weiß nicht immer so richtig, wo man da landet. Durch das Steam Deck habe ich erstmal so ein Grundvertrauen in Hardware bei Valve, dass die dass sie versuchen, Profit zu machen, aber nicht auf völlig absurde Art, weil das Steam Deck immer genau da war, bevor dann jetzt der Preis so erhöht wurde, dass du da sehr, sehr, sehr kompetitiv warst, allein durch den Preis. Andererseits sie aber auch so offen kommunizieren, wie du gesagt hast, dass es halt nicht subventioniert ist und dass das einfach die Preise sind, bei denen sie landen, wenn sie keinen Verlust machen wollen mit dem Ding. Und ich finde, das ergibt auch völlig Sinn für Valve, das nicht zu subventionieren, weil du subventionierst normalerweise eine Konsole, wenn du halt Nintendo bist und Xbox und PlayStation, damit du die ja, ne, dieses Closed-System-Ding, in ein Ökosystem reinbekommst, um dann anders mit Leuten Geld zu machen. Und der erste Punkt ist da, das passiert heute weniger als früher. Also die Konsolenmacher sind ja deutlich mehr darauf hinaus, möglichst schnell deutlich mehr in diesen Profit pro Konsolenverkauf reinzugehen. Und deswegen gibt es ja auch die argen Erhöhungen an Preisen. Und zweitens macht Valve das alles ja nicht. Also Valve hat schon ein Quasi-Monopol am PC-Markt. Sie verkaufen schon jedes Spiel dieser Welt. Für die bringt das nicht so richtig viel, Leute zu Steam zu bekommen, weil die Leute sind schon alle auf Steam, die am PC spielen. Und dann verkaufen sie keine Abos, sie haben kein Closed System, wo sie dann noch mehr Sachen darin verkaufen. Für die ist ja der Hardware-Verkauf der Punkt. Sie wollen ja mit dem Verkauf der Hardware das Geld machen, weil das ist der Punkt, womit sie dann damit Geld machen. Deswegen ergibt das auch durchaus Sinn für mich. Und dadurch wiederum können wir halt so eine Schlussfolgerung aus diesem Preis ziehen. Nämlich, guck mal, hier haben wir eine sehr interessante und transparente Einschätzung über den aktuellen Hardware-Markt und die Preise dort. Und können davon Schlussfolgerungen ziehen, wie das in der Zukunft noch weitergeht, ne? Wie Zukunft wir auf die PS6 und die Xbox Helix gucken können und welche Preisentwicklung da noch auf uns wartet, weil der Zug ist ja noch nicht am Ende. Die Preissteigerungen gehen weiter und erhöhen sich weiter. Bei dem offenen Brief von Xbox wurde ja gesagt, dass erwartet wird, dass jetzt gerade ist es irgendwie sind die Storage-Preise auf dem Vierfachen von Herbst letzten Jahres und bis nächstes Jahr, Ende oder Mitte oder Ende nächsten Jahres, soll es auf das Fünffache im Vergleich zu Herbst 25 oder 24 steigen. Also wirklich nochmal ordentlich hochgehen. Das heißt, das wird nicht weniger werden. Und das ist einfach, das ist sehr spannend, weil es erstmal die Steam Machine so wahnsinnig uninteressant macht als Produkt und weil ich zweitens nicht glaube, dass Valve irgendeine Schuld daran trägt und weil es drittens wirklich sehr, sehr, ein sehr, sehr schlechtes Bild für die Zukunft von Videospiel-Hardware zeichnet, wo ich sehr gespannt bin, wie der Weg daraus aussieht und ob es da einen Weg raus gibt, weil gerade sieht es ehrlich gesagt nicht so aus.
Ja, es ist ja, also Valve haben im Eurogamer-Interview auch selber gesagt, dass sie auf das Verständnis der Leute hoffen und dass sie halt quasi glauben, dass die Leute wissen, Bescheid wissen um diese ganze Situation mit den RAM-Preisen und dem aktuellen Hardware-Markt und dass es halt daraus entsteht. Und selbst wenn es das nicht gäbe, allein schon die Preiserhöhung der Konsolen in den letzten Jahren und auch drumherum von Hardware zeigen ja, dass das momentan wir uns in eine Richtung bewegen, die Haushalte mit niedrigem Einkommen quasi ausschließen.
Ja,
aus diesem ja. Markt, weil da hast du gar keine Chance mehr, weil du kannst nicht mehr warten auf diese Preisreduzierung, die du früher hattest, wo du dann irgendwann dir eine PS2 für 100 Euro holen konntest. Wahrscheinlich sogar mit Spiel und allem. Das gibt's ja heute einfach nicht mehr. Das heißt, wenn du eine Konsole oder sowas in der Art haben willst, dann musst du entweder lange drauf sparen und danach ja wiederum kannst du dir auch weniger Spiele kaufen, weil die ja dann auch teilweise teurer sind und sowas. Kommt natürlich drauf an, was für Spiele man sich holt und wo. Aber das ist sehr, sehr, sehr bedenklich, würde ich sagen, die Art und Weise, in die sich dieser Markt da entwickelt. Und viel davon liegt an der ganzen, an dem ganzen AI-Push und an den Data-Centers, die gebaut werden, die halt so wahnsinnig viele Komponenten beanspruchen für sich und dann noch die ökologischen Folgen, die das nach sich zieht natürlich. Das ist ein bisschen deprimierend. Also vor allem, weil ich finde, dass die Steam Machine auch mit der nicht wahnsinnig tollen Performance immer noch ein attraktives Gerät ist. Also tatsächlich auch im Sinne von optisch attraktiv. Ich finde das immer noch super schick. Und das ist etwas, wenn das diverse 100 Euro weniger kosten würde, würde ich da wirklich drüber nachdenken und mir das gerne holen. Aber ich hatte ja halt am Anfang gedacht, wir landen vielleicht auch bei sowas wie 500 Euro und wir sind jetzt beim Doppelten. Ne? Also selbst, das war natürlich auch sehr niedrig, also das war klar, dass das nicht das wird, aber das ist halt so, da liegt so meine Bereitschaft oder meine Intuition für das, was ich bezahlen würde für so ein Gerät und dass wir bei so viel teureren Preisen liegen, ist halt der Wahnsinn, weil das ja auch, man darf ja auch nicht vergessen, das Steam Deck zum Beispiel, da wird viel drüber geredet in der Industrie oder und so, aber das ist jetzt nicht ein Konkurrent für die Switch oder sowas oder für andere Konsolen. Das hat sich Schätzungen nach so vielleicht um die 6 Millionen Mal verkauft. Das ist echt nicht so viel. Das ist natürlich viel für Valve, die eigentlich ja nicht primär im Hardware-Business sind, ne? Das ist immer noch ein Erfolg und das ist cool und das Steam Deck ist ja auch cool. Aber es ist jetzt keine Konkurrenz in irgendeiner Form für die Konsolen an sich auf einer Hardware-Vergleichsebene. Und das wird die Steam Machine auch nicht sein, weil wie oft soll sich das Ding verkaufen? Einerseits bei dem Preis, andererseits bei der Anzahl, die sie überhaupt herstellen können.
Ja, ganz genau. Also ich finde, die Steam Machine ist wirklich, also ich habe da sehr Probleme mit, für mich zu sehen, wann die attraktiv oder wie die attraktiv werden könnte, solange sie nicht irgendwie wirklich seine 600 oder Euro kostet, weil die halt wirklich so schwach ist. Also diese GPU, die sie da haben, das eigens entwickelte mit AMD, ist halt so auf dem Niveau von einer RTX 3060. Das ist wirklich nicht gut. Also das ist wirklich, wirklich nicht gut. Und es ist kein guter PC aus heutiger Perspektive, straight up. Und deswegen ist es halt wirklich so, dass ich dann mir denke, okay, wenn ich jetzt die AAA spiele, dann nicht spielen kann, dann ist das ja wirklich nur als Zweitdevice für genau diese Zwecke, die du auch benennst, spannend. Aber dann erfüllt es eigentlich nicht den Zweck, von dem ich dachte, dass es das erfüllen soll, nämlich halt als Alternative dienen zu können für eine Konsole und dann halt so etwas zu haben, was so viel mehr kostet als eine PS5 und eine Xbox Series, aber dann währenddessen merklich schwächer ist. Das heißt, du könntest dann diese Spiele stattdessen auf der Konsole kaufen und die würden da womöglich besser laufen, es sei denn, du greifst halt auf die Upscaling-Methoden zurück und du kannst auf die zurückgreifen bei diesen Spielen, die du halt auf dem PC hast, die du bei den Konsolenversionen auf PS5 oder Series dann nicht hast. Da sind sehr, sehr, sehr viele Abers drin, die halt begründest dann mit einem niedrigen Preis. Und ich glaube, dass jeder, der da auf irgendwie Gier eines großen Unternehmens guckt, was ihr wisst, ich bin der Erste, Ich bin da vorne sofort mit dabei, aber der guckt hier nicht weit genug. Der muss wirklich sich einmal diese Industrie als Ganzes gerade angucken. Falls ihr das tatsächlich mal machen wollt, kann ich ja mal empfehlen, und ihr sehr viel Zeit habt, aber wirklich mal einen umfassenden Blick haben wollt, kann ich euch empfehlen, beim auch von Tom schon ein paar Mal erwähnten YouTube-Kanal Gamers Nexus gibt es ein vor etwa einem Monat veröffentlichte 3,5-stündige Dokumentation, die nennt sich Collapse of Personal Computing, Investigation into the Destruction of Ownership, wo sie, das ist sehr unaufgeregt und das sind nach einem Intro im Kern Interviews, die nacheinander geschnitten sind, sehr ruhige Interviews, aber halt mit wirklichen Größen in der Industrie, halt der deutsche CEO von Be Quiet ist dabei, von Corsair, ist, glaube ich, nicht CEO, aber eben immer Führungspersonen oder ehemalige Führungspersonen von wirklich sehr, sehr, sehr großen Hardware-Herstellern, G-Skill ist dabei, Cooler Master ist dabei und das Besondere ist, es sind halt diese großen Hersteller, die halt nicht AMD oder Nvidia oder Intel sind, sondern die so die erweiterten Sachen machen. Und die sind alle Fakt. Also alle sagen halt quasi, ja, also unsere Käufer sind Fakt, wir sind komplett Fakt, wir verkaufen auch nichts mehr, weil keiner mehr PCs baut. Du siehst da wirklich, also die sind da sehr transparent, die mit denen die reden und du siehst wirklich die Einnahmen dieser Unternehmen und die Kosten dieser Unternehmen und die Lager dieser Unternehmen und das ist halt, also das ist eine Apokalypse dieses Marktes, das kann man wirklich nicht anders sagen und es ist halt vollumfänglich, wenn die reden und die sagen so, ja, ein Weg daraus, der ist hier nicht sichtbar. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, nächstes Jahr, ja, vielleicht übernächstes Jahr, sondern man hofft, dass das irgendwie da ein Weg rausgeht, dass es da einen Weg rausgibt natürlich, aber es gibt keine wirklich sachliche Begründung, warum man daran glauben sollte. Sondern deswegen auch der Titel, es wirkt gerade so, als ob das Konzept davon, selber eine starke Hardware-Konsole oder ein PC zu besitzen, als Konzept gerade weggeht und es stattdessen zu Cloud Computing übergehen soll. Also und nicht so, also das ist die erklärte und die definitive, das ist das definitive Ziel von so Firmen wie Nvidia, ne? Dass die halt sagen, es gibt kein Personal Computing künftig mehr, sondern es gibt AI Computing. Ganz genau, alles soll gemietet werden, das quasi das Netflix-Konzept, aber halt auch für deine Hardware, sodass du nach 2 Jahren bereits so viel bezahlt hast, wie du sonst einmal bezahlt hast und dann machst du das aber noch 20 Jahre, sodass du das 100-fache von dem bezahlst, was du eigentlich bezahlt hättest und das ist alles ganz furchtbar, also das ist ganz, ganz, ganz furchtbar und ich glaube, diese Steam Machine ist jetzt einer der ersten Releases nach diesen ganzen Preiserhöhungen, die für viele Leute das erste Mal das so transparent zeigt. Für Leute, die jetzt nicht so doll in diesen Industrie-News drin sind und diese Entwicklung beobachten, ist das, glaube ich, ein großer Schock. Und die erste Reaktion ist vielleicht, was ist denn mit Valve los? Sind die komplett bekloppt? Was ist denn, what the fuck, braucht der, ne? Braucht Gabe Newell noch eine 10. Yacht? Und ja, natürlich braucht er die, aber das ist nicht der Grund hierhinter. Der Grund ist die Industrie, die gerade komplett einfach sich auflöst und Valve währenddessen gerade einfach das Pech hatte, da reinzugehen. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass diese Konsole noch erschienen ist oder dieser PC. Ich glaube, dass es eine 50-50 Chance gab in den letzten Monaten, ob die so rauskommt oder ob die komplett gescrapt wird. Und ich bin mir sicher, wenn Valve da nicht so tief drin gewesen wäre und die ein Jahr weiter weg mit der Entwicklung gewesen wären, hätte das nie das Licht der Welt erblickt, weil das ist nicht das Produkt, was sie rausbringen wollten für den Preis.
Genau, sie hätten es verzögert oder so, ich glaube, aber das war wirklich einfach sehr, sehr, sehr schlechtes Timing. Aber ich meine, dafür können wir uns ja auch, man muss ja auch die positiven Seiten sehen, täglich von AI belügen lassen und müssen immer alles doppelt und dreifach checken, also ne? You win some, you lose some.
Ich mag die
oder
AI.
You lose some and you lose some.
Ich habe so ein kleines, für mich ist so ein kleines spaßiges Spiel, ein extra Google-Spiel, wenn ja immer die AI-Zusammenfassungen zuerst angezeigt werden ich dann immer einmal auf die Quellen klicke, die ja zum Glück dabei verlinkt werden. Ne? Du kannst da auf die Klammer klicken und so, weiß ich nicht, 10% der Fälle steht einfach so gar nicht das, was in der Zusammenfassung steht.
Die Zuverlässigkeit dieser Google-Zusammenfassung ist wirklich faszinierend, weil es so oft falsch liegt.
Ja.
Aber gut, das soll jetzt hier nicht nochmal extra Thema werden. Wir kommen zum nächsten Punkt auf unserer Newsliste, nämlich zu EA. Und wie ihr euch denken könnt, wenn es um EA geht, sind es keine guten Neuigkeiten, über die wir reden. Denn EA haben jetzt, das haben Kotaku berichtet, eine unbekannte Anzahl an Leuten erneut entlassen aus den Bereichen Rekrutierung, Kundensupport, Trust and Safety und aus dem IT-Bereich. Darunter scheinbar vor allem Remote-Mitarbeitende, aber auch Leute, die mehr als 10 Jahre schon dabei waren bei der Firma. Das sei Teil der Bemühungen, sich anzupassen, um besser die sich verändernden Bedürfnisse der Fans zufriedenzustellen, so EA. Das ist die inzwischen schon 3. Entlassungswelle dieses Jahres, nachdem wir ja schon so schöne Sachen hatten, wie dass bei Battlefield 6 ganz viele Leute entlassen wurden, was ja aber auch verständlich war. Das war ja auch nur das bestverkaufte AAA-Spiel in den USA 2025. Logisch, dass da Leute entlassen wurden. Und diese Entlassungen sind auch ein steter Begleiter in den letzten Jahren gewesen. Ne? 2023 wurden 200 Apex Legends Tester entlassen, das hatte Kotaku nochmal schön zusammengefasst. 800 Leute generell im gesamten EA-Bereich, bei BioWare Leute entlassen, bei Codemasters Leute entlassen. 2024 wurden 670 Leute innerhalb der gesamten Firma entlassen. 2025 dann wieder Leute bei BioWare, dann nochmal 300 Leute firmenweit, darunter auch 100 Leute bei Respawn. Cliffhanger Games wurde geschlossen und wie gesagt, in diesem Jahr wurden Leute bei Skate und bei Battlefield 6 entlassen. Und das alles während nach wie vor der laufende Prozess der Akquise für 55 Milliarden Dollar durch Saudi-Arabiens Public Investment Fund, durch Silver Lake Partners und Affinity Partners läuft und EA dann im Laufe des Jahres einerseits dem saudi-arabischen Kronprinzen gehören wird, der Menschenrechte für optional hält, und Jared Kushner, den Mann von Trumps Tochter. Also eine schöne Kombination aus neuen Besitzern, die EA dann über sich versammelt. Und parallel sind EA ja auch dafür bekannt, sehr stark AI zu pushen und da zu investieren. Da gab es ja erst vor nicht allzu langer Zeit einen Bericht von Business Insider, wo sie mit diversen Mitarbeitenden bei EA darüber geredet haben, wo das sehr viel Unzufriedenheit auslöst. Einerseits, weil die Leute sich Sorgen um ihren Job machen, weil sie nämlich Werkzeuge trainieren, dazu dann ihren Job zu ersetzen. Und ich meine, jetzt gab es erst wieder Entlassungen. Und es auch fehlerhaften Code gegeben habe, Halluzinationen, Leute, die quasi der AI hinterherräumen müssen und solche Geschichten. Also nach wie vor ist das eigentlich ein Update von EA ist EA.
Und bei, also es... Es ist in diesem Falle dieses, also wie formuliere ich das? Es ist EA ist EA, aber es ist auch eine völlig unumgängliche Sache, dass das noch um ein Vielfaches ansteigt, diese Layoffs, weil du hast ja den Kauf benannt und es ist ja ganz wichtig bei diesem Kauf, dass das ein Kauf ist, der lächerlich ist, weil es hat einen schönen Begriff, Leverage Buyout. Und Leverage Buyout heißt halt einfach nur, dass wenn du in Milliardenbeträgen rechnest, dass du dann in der Lage bist, das ist ganz cool, etwas zu kaufen, wenn du das Geld nicht hast und dann einfach nicht selber dann Schulden dafür annehmen musst, sondern das Ding, was du kaufst, hat jetzt die Schulden. Spannend, oder? Ich kann ja gar nicht machen. Ich könnte jetzt ja nicht sagen, ich kaufe jetzt die GameStar, habe aber gar kein Geld dafür. Deswegen würde ich dann sagen, dass die GameStar danach, wie viel kostet die GameStar? 4,5 Millionen Euro in Schulden hat. Und dann gucke ich einfach mal, wie es läuft. Und wenn es nicht gut, dann hat ja die GameStar die Schulden. Und das ist
Sternchen,
halt das, was hier passiert ist.
Sternchen, nicht der tatsächliche Preis der GameStar.
Meinst du, es ist deutlich weniger? Tom, du hast so ein Hater gegen die GameStar.
Mehr. Weiß,
ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall mehr. Ich würde sagen, also huckt 4,5 Millionen. Hey, wenn ihr uns ein Angebot machen wollt, 4,5 Millionen Dollar, ich lege es auf den Tisch. Also, dieser Kauf bedeutet, dass einfach schlagartig EA 20 Milliarden Dollar Schulden hat. Weil das geliehenes Geld ist, womit sie gekauft wurden, und dieses geliehene Geld, das schuldet dann nun EA. Das geht einfach so, das ist einfach ein völlig logisches Konzept, und das bedeutet halt schlicht und ergreifend, dass die gekauft werden, um verkauft zu werden, ist eigentlich das Prinzip von so einem Leverage Buyout, wenn die denn so lange durchhalten. Denn natürlich heißt das auch erstmal, wenn deine Firma plötzlich 20 Millionen zusätzliche Schulden hat, bedeutet das erstmal natürlich Layoffs. Das heißt, wir werden, wenn dieser Kauf dann endgültig durchgegangen ist, diese News in zehnfacher Form bekommen. Also da kann man sich jetzt wirklich schon drauf einstellen, dass EA auf eine Art und Weise auseinandergepflückt werden wird, wie man sich das, glaube ich, jetzt gar nicht richtig vorstellen kann.
Und
das ist da ganz crazy.
wir sind ja bei EA quasi kurz vor, oder na, je nachdem wie kurz, aber zumindest noch vor diesem wahrscheinlich nochmal sehr viel stärkeren Entlassungspush. Und bei Xbox hatten wir ja auch erst vor kurzem drüber berichtet, dass das ja auch noch unmittelbar passieren wird, wahrscheinlich im Juli, dass dort Studios geschlossen werden oder Leute entlassen werden oder sowas, aber dass da auf jeden Fall auch noch dieser schöne Xbox-Reset auf uns zukommt in irgendeiner Form und wir noch nicht wissen, wie sich die potenziellen Studios da selber retten und so. Das ist alles leider sehr deprimierend, aber auch so ein bisschen gang und gäbe in den letzten Jahren gewesen innerhalb der Industrie, was nicht dazu führen sollte, dass einem das egal ist oder so oder dass man dann mit den Augen rollt, sondern dass es eher der Frust und die Wut, die ihr da fühlt, muss in Richtung der Publisher gehen und der Industrie und der systemischen Probleme, die es da gibt und AI und dem Push dafür. Das sind so ein paar Richtungen, die ihr gehen könnt damit. Aber nicht uns, wir berichten nur.
Also ich, ne, also insgeheim finde ich es natürlich gut, weil das Futter ist für Hooked FM und ich ich schreibe ab und zu mit Jared Kushner halt, sag mal, kannst du EA kaufen? Und der war so, nee, Bro, heute, ich habe gar keine Lust. Ich bin die ganze Zeit irgendwie in Israel, habe hier
komm,
Sachen
Jerry,
zu tun, das ist super anstrengend. Ich gesagt, genau,
komm, EA,
JJ,
du magst doch die Sims.
Ich mach mal eine Discord-Gruppe auf, JJ, mit dem saudi-arabischen Kronprinz und wir gucken, wann wir verlassen. So war's. Und so kam es dann auch.
Okay, lassen wir das doch hinter uns, Robin. Ich würde ja gerne über schönere News reden, aber wir kommen jetzt immerhin zu einem, wo man zumindest denken könnte, okay, da geht's erst um was Gutes, aber dann geht's nochmal, eigentlich ist es eine gute News. Eigentlich ist es eine gute News. Wir reden über eine gute News, Leute. Geht's um GTA 6.
Yeah!
Denn einerseits gab es ein großes Reveal, nämlich das Reveal des Covers von GTA 6.
Das ist eine gute News.
Was ich super lustig finde, weil das mit einem Trailer enthüllt wurde. Und dieser Trailer hat 11 Millionen Aufrufe auf YouTube. Was ja krass ist, der Trailer zum Ocarina of Time Remake hat 2,4 Millionen Aufrufe. Und ich glaube, der größte Trailer aus dem Summer Game Fest war der für God of War Laufey. Der hat 8,1 Millionen Aufrufe. Und innerhalb von einer knappen Woche hat dieses Coverart-Reveal, in dem ja wirklich nichts zu sehen ist, außer das Coverart, 11 Millionen Aufrufe, was halt einfach nur zeigt, was für ein Behemoth GTA 6 da sein wird. Und du hast wieder den Helikopter oben links, alles ist gut. Wir haben interessanterweise, Robin, auch einen Preis, der jetzt während wir diesen Podcast aufnehmen, rausgebracht wurde, beziehungsweise an die Öffentlichkeit kam, erst über Jeff Keighley, dann auch über eine offizielle Pressemitteilung. Wir wissen nämlich, dass das Spiel $80 kosten wird, wenn es dann erscheint und wenn ihr es auch vorbestellen könnt. Und dann gibt es noch eine Special Edition für $100, wo dann irgendwie so ein paar Extras drin sind und Fahrzeuge und der ganze Schmuh. Aber $80 ist der Standardpreis. Und das sind in Amerika $10 mehr als die $70, die ja auch schon der erhöhte, seit mehreren Jahren neue Standardpreis ist für AAA-Games. Demnach müssten es bei uns €90 sein, statt der €80, die wir jetzt schon gewohnt sind. Aber wir konnten das jetzt nicht so 100% bestätigen, weil nämlich wir zwar jetzt auch auf der GameStar zum Beispiel gucken können und da wird auch schon von 80 Euro geredet und von €100 für die jeweiligen zwei Versionen. Aber alle Rockstar-Quellen, die wir nachvollziehen können, reden nur vom Dollarpreis, reden nicht vom Europreis. Und ich weiß nicht, ob da jetzt einfach diese $80 in €80 wandelt wurden, weil das wäre nicht so. Eigentlich müssten es 10 Euro mehr sein. Da sind wir uns jetzt einfach nicht so ganz sicher während dieser Podcast-Aufnahme. Das wisst ihr, wenn ihr den Podcast hört, wahrscheinlich schon besser, weil dann im Laufe des Tages diese Vorbestellungen auch losgehen und ihr dann ja den Preis seht, wenn ihr es vorbestellt. Aber wir wissen es jetzt nicht so hundertprozentig, ob es jetzt 80 Euro sind oder 90 Euro. Ich würde denken, es wären dann 90, was ja dann 10 Euro mehr wären als gedacht und dann auch diese Preiserhöhung bestätigen würde, die man befürchtet hat, die sich einen GTA 6 und einen Take-Two rausnehmen würde, weil sie wissen, dass sich das verkauft. Und ja, da sind wir uns jetzt nicht 100% sicher, aber das ist zumindest eine Information, die wir so ungefähr schon mal rausgeben können.
Und das
auf jeden Fall $80.
Ja, genau, das $80, €90 wären, das soll man auch dazu sagen, das entsteht aus Gewohnheiten in der Business. Das entsteht nicht aus irgendeinem Wechselkurs, weil es ist eigentlich umgekehrt. Ne? Wenn du $80 umrechnest, müsstest du €70 bezahlen. Also das ist halt, wir bezahlen
in Europa. Ja, aber das liegt
Europa.
Ja noch daran, das liegt das nicht auch noch daran, dass die
da
Steuer
noch,
nicht
das stimmt,
mit
die Steuer
drin
noch
ist in Amerika und so. Also man kann das auch nicht so genau so rechnen.
Das ist noch ein sehr wichtiger Punkt, den habe ich gerade nicht beachtet, das stimmt. Das ist erstmal, also 80 Euro wäre für mich auch sehr überraschend, wenn dem tatsächlich so sei, weil das halt nicht der teuerstmögliche Preis wäre, beziehungsweise das wäre nicht der teuerste Preis für ein Spiel in der Industrie, so als Standard, weil wir sind ja bei 90 Euro für die Retail von Mario Kart World bereits angekommen und wenn dann GTA 6 rauskommt und kostet 10 Euro weniger als das, wäre ich erstmal auch überrascht von, deswegen halte ich für 90 Euro auch sehr viel wahrscheinlicher. Auch wenn man das ja dann durchaus nochmal extra kritisch betrachten kann, wenn man bedenkt, dass da ja scheinbar gar keine Disc bei ist, ne?
Genau, keine Disc, sondern nur ein digitaler Code. Also es gibt keine physische Version in dem Sinne. Also es wird natürlich eine geben, du wirst das im Laden kaufen können, aber da ist dann halt nur ein Code dabei, der dann natürlich, ne, für so die Langzeitplanung, falls irgendwann mal Server abgeschaltet werden, euch nichts mehr bringen wird und man kann das Spiel auch nicht mehr gebraucht verkaufen oder sowas, weil dann dieser Code schon benutzt ist. Ja. Also das ist dann wirklich nur eine leere Plastikpackung. Also,
das ist straight up einfach ein rein digitaler Release. Das ist eine Glaubensfrage, ist eine Packung, die im Laden steht, aber da ist keine physische Disc drin. Ist das dann noch physisch oder ist das schon digital? Und ich bin auch der Meinung, wenn jetzt eine GameKey-Card verkauft wird, ja gut, das ist halt ein digitaler Release, der aber auch dann über Umwege im Laden steht. Und dass das gerade keine Riesensache ist, sondern so ein bisschen einfach so abgenickt ist, zeigt ja, wie weit wir auch mal gekommen sind. Also nicht jetzt als Positives, auch jetzt nicht als super Negatives, aber einfach überleg mal, wie es gewesen wäre, wenn bei GTA 5 angekündigt werden würde, es gibt keine Disc-Version von GTA 5. Das wäre ja völlig undenkbar gewesen. Das ist wirklich krass, wie sehr sich die Industrie da auch entwickelt hat, dass GTA 6 keine Disc-Version hat und das einfach so ein fast schon so eine Selbstverständlichkeit ist. Ist echt
ja,
krass.
Das finde ich auch insofern schade, weil du damit irgendwann nicht mehr an die 1.0-Version rankommen wirst, ja. So einfach von dem Spiel. Weil ich finde es total cool, dass ich bei GTA 5 wirklich meine PS3-Version in die PlayStation legen kann, sagen kann, bitte nicht updaten. Und ich kann das Spiel so spielen, wie es zum Release war. Auch noch mit den Fehlern und dann ohne diese Änderungen, die mit der Zeit passiert sind, so diese Ursprungsfassung. Ich mag immer, wenn das geht. Und sowas geht dann halt nicht mehr, weil zum Beispiel. Also selbst wenn du eine Disc hättest, ist es auf der PS5 zumindest total schwierig, dem System zu sagen, bitte update etwas nicht. Das habe ich erfahren, als ich mir mal eine physische Version von Elden Ring geholt habe und ich würde gerne die 1.0-Version spielen von Elden Ring. Aber es ist nahezu unmöglich, wenn du Internet-Connection hast, dem System dauerhaft zu sagen, update das bitte nicht, weil es macht das immer an jeder Gelegenheit automatisch, selbst wenn du automatische Updates ausstellst. Aber hier haben wir ja nicht mal eine Disc, also wir haben gar nicht die Möglichkeit, das überhaupt dann so zu spielen. Ist natürlich für viele Leute, glaube ich, irrelevant. Aber ich finde es zumindest schade, dass es das dann nicht gibt. Und auch wenn wir bei 90 Euro landen würden, fände ich das auch sehr bedauerlich. Ich hoffe, dass es die 80 Euro sind. Wie gesagt, ihr wisst da jetzt wahrscheinlich schon mehr, da müssen wir jetzt gar nicht so viel drüber reden. Was aber auch noch interessant ist und was wir auf jeden Fall erwähnen sollten, ist, dass es eine Neuigkeit gibt in dem ganzen Union-Busting-Gerichtsverfahren. Wir haben nämlich in Folge 546 und 548 von Hooked FM, damals im November 2025, darüber berichtet, dass Rockstar damals so um die 30 Leute entlassen haben. Alles entweder Mitglieder oder werdende Mitglieder der Independent Workers Union of Great Britain, der IWGB, der Gewerkschaft, die dort entlassen wurden, angeblich wegen Gross Misconduct, also grobem Fehlverhalten. Rockstar hat das speziell vorgeworfen, dass die Daten geleakt haben und die Gewerkschaft hat dem dann wiederum widersprochen, weil es nur um eine Slack-Policy geht, die da besprochen wurde und das sind dann wohl laut Rockstar die sensiblen Daten, die geleakt wurden und die diesen Gross Misconduct darstellen, was dann die IWGB als hartes Union-Busting verurteilt haben und dann das auch als Anklage erhoben haben. Mehr als 200 Mitarbeitende haben dann damals bei Rockstar North einen Brief unterschrieben und Beschwerden beim Management eingereicht. Und es gab diverse Proteste vor den Büros in Schottland. Und der Fall wurde auch im UK-Parlament besprochen. Was jetzt wiederum neu ist, ist, dass Rockstar das Gericht aufgefordert haben, die Vorwürfe des Blacklistings fallen zu lassen, also dass sie eine quasi Liste führen über die Gewerkschaftsmitglieder, was unter dieses Blacklisting fällt und dass dieser Vorwurf fallen gelassen werden soll, was ein Employment Tribunal, also so ein angestellter Tribunal, haben sich jetzt dagegen ausgesprochen, haben diese Bitte oder diese Forderung abgelehnt, was dann wiederum jetzt dazu führt, dass alle Vorwürfe der IWGB, der Gewerkschaft, vor Gericht landen werden. Die Verhandlung soll am 10. September starten und bis zum 15. Oktober laufen und dann muss sich Rockstar tatsächlich dort verantworten. Etwas, was sie versucht haben zu vermeiden in den letzten Monaten. Mhm. Und das ist ein großer Win erstmal für die EWGB und für die Gewerkschaft und für die Mitarbeitenden, die dort halt entlassen wurden. Und die freuen sich da auch sehr drüber. Und das findet alles quasi im Hintergrund statt, während ja am 19. November bereits GTA 6 dann released wird. Und bis dahin wissen wir dann vielleicht schon ein bisschen mehr über die Art und Weise, was das Gericht dann dazu sagt.
Da bin ich sehr, sehr interessiert dran, weil das erscheint von der Berichterstattung, die man darüber hört, wie eine unglaublich klare Sache immer.
Es wirkt wie sehr eindeutiges Union-Busting, basierend auf den Informationen, die wir haben.
Eine der so deutlichsten Varianten von, wir wollen Leute feuern und suchen nach einem Grund. Ah, guck mal, die haben mit der Gewerkschaft, mit der sie eine Union formen wollen, Informationen geteilt über das Formieren einer Union. Und das ist dann der Leak quasi, den wir denen vorwerfen.
Ja, und auch über die Änderung der internen Slack-Policy, was jetzt nicht sowas ist wie, interne Daten über die Entwicklung oder sowas.
Ja, ganz genau, ganz genau. Es geht da wirklich einfach nur
Slack ist so ein Messenger für die Leute, die es nicht mehr im Kopf haben. Slack ist einfach so ein Messenger-Dienst.
Für die Fellow Olds da draußen. Das ist halt, das erscheint halt so offensichtlich und klar, und es ist ja auch eine echte Ausnahme, dass wir die gefeuerten Menschen, aber auch auf der internen Ebene so viel hören, wie dagegen protestiert wird. Du hast ja wirklich regelmäßige also Proteste von den Verbleibenden und von Teilen der verbleibenden Belegschaft in dem Rockstar-Studio mitbekommen, dass die halt für einen Tag ihre Arbeit niederlegen und so etwas. Und du hast dann die gefeuerten Menschen, die halt immer noch und auch regelmäßig vor den Büros protestieren, weil es ja wirklich so ist, dass hier Leute, die Jahrzehnte da gearbeitet haben, teilweise gefeuert wurden. Leute, die in Führungsposition waren auch. Das waren dann sehr US-amerikanische Verhältnisse, die für dieses nicht-US-amerikanische Studio angewandt wurden. Und ich hoffe sehr, dass die nicht-US-amerikanischen Arbeitsschutzverhältnisse dann auch greifen und das tun, was sie tun sollen.
Yep. Kann ich nur absolut zustimmen. Und damit haben wir die News dieser Woche hinter uns, Robin, und können einmal erwähnen, was es so bei Hooked zuletzt gab. Und zwar haben wir ja diverse Streams, die bei uns wöchentlich laufen. Der gute Robin hat kurz nach seinem Geburtstag wiederum die Geburtstagsversion von Tomb Raider gespielt. Tomb Raider Anniversary, nachdem du auch Legend im Stream durchgespielt hast, ging es dann direkt weiter mit Anniversary. Und Stuntman hast du parallel dann auch nochmal angeschmissen. Den Stream könnt ihr euch gerne anschauen, entweder auf dem Hooked Live Twitch-Kanal oder dem Hooked Live YouTube-Kanal. Außerdem hattest du letzte Woche eine ganze Wagenladung an Steam Next Fest Demos ausgepackt. Das läuft ja gerade wieder. Und da gibt es diverse Spiele, die ihr euch angucken könnt. Und ich habe diese Woche am Dienstag ein bisschen New York Race, das fünfte Element, weitergespielt. Allerdings diesmal in der PC-Version, die wirklich mit einer Wahnsinns-Framerate läuft auf dem PC. Ich war total erstaunt, wie gut ich die zum Laufen gebracht habe. Da hatte ich fast gar keine Hürden mit. Es ist eine der wenigen Male, dass ich mich erinnern kann, dass dieser dumme Kompatibilitätsmodus von Windows tatsächlich mal hilft, dabei so ein altes Spiel zum Laufen zu bringen. Weil meistens mache ich den an und da passiert nichts. Und dann fragt mich Windows, lief das jetzt richtig? Und ich kann drücken, nein. Lief es nicht. Und außerdem habe ich noch Guitaru Man gespielt. Da habe ich ja letzte Woche einmal im Podcast drüber geredet. Und das habe ich jetzt auch im Stream mal gespielt, weil ich das einfach richtig toll fand. Ich habe das inzwischen durchgespielt und das ist ein hervorragendes Rhythmusspiel. Macht mir richtig, richtig viel Spaß. Bei Time to 3 wiederum ist Atlantis inzwischen komplett. Also ihr könnt euch den gesamten Run angucken. 10 Folgen von Atlantis Evolution kann ich euch sehr empfehlen, weil dieses Spiel diverse Dinge macht, mit denen ihr nicht rechnen werdet. Und wir da sehr viel Freude dran hatten, das alles zu entdecken. Und wir können euch auch sagen, dass bei Time to 3 bereits mehr in Arbeit ist. Dauert noch ein bisschen, bis das dann startet, aber dessen könnt ihr euch schon mal bewusst sein. Gibt es noch irgendwas, worauf du hinweisen möchtest?
Also ich wollte im Zuge von der Steam Next Fest Sache auch hinweisen, ich habe auf den aktuellen Release Voidling Bound dort auch gespielt. Da werde ich jetzt im Podcast nicht nochmal mehr drüber sprechen, weil einfach das schon ein guter Einblick in diesem Livestream war, aber falls ihr da Bock auf das ist ein Roguelike Third-Person-Shooter, aber man spielt ein bisschen Spore-Wesen, die man auch entwickelt in unterschiedliche Richtungen, ohne aber jetzt so viel Einfluss zu haben wie ein Spore. Aber es ist ein sehr interessantes Konzept und es sieht auch sehr, sehr gut aus für das Genre. Es ist so ein richtig hübsches 3D Grafikspiel mit einer wirklich hübschen 3D-Grafik. Das kann ich sehr empfehlen, da mal einen Blick reinzuwerfen. Und ich habe mit About Fishing eine der besten Demos gespielt, die ich hier gespielt habe. Das ist ein Sequel, nicht ein Sequel, aber das ist das neue Spiel von den Machern von Arctic X, wo der eine oder andere aus meinem GOTY-Video weiß, dass ich da sehr großer Fan von bin. Und die haben sich da bei weitem nochmal übertroffen. Da war ich auch sehr, sehr begeistert. Deswegen dieser Steam Next Fest / Voidling Bounce Stream hat viel Freude bereitet. Und Tom, eine sehr überraschende Erkenntnis für mich, dass Tomb Raider Anniversary ganz anders ist als Tomb Raider Legend. Nicht im unmittelbaren Gameplay, aber im Stil, in der Atmosphäre, im Vibe. Habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, das wären sehr konsequente Fortsetzungen jeweils, aber man merkt total, wie Legend halt ein moderne 360 PS3-Ära, damals moderne Version von diesem Konzept war, während halt Anniversary wirklich ein ziemlich originalgetreues Remake ist, auch in der Atmosphäre und in den Dialogen, die einfach größtenteils nicht mehr existieren. Und das hat mich sehr überrascht, da habe ich gar keine Wahrnehmung von gehabt, dass das so unterschiedliche Spiele sind.
Ja, sehr schön. Dann könnt ihr das auch für euch selber quasi nochmal auschecken, wenn ihr dann in Robins Stream reinguckt. Hatte ich so auch nicht mehr im Kopf, muss ich sagen. Bei mir waren die Spiele, dadurch, dass ich sie so nah beieinander gespielt habe, sehr verschmolzen in der Erinnerung.
Same.
Und dann können wir jetzt zu den Spielen kommen, die wir gezockt haben in der letzten Woche. Angefangen mit Solarpunk vom deutschen Entwickler Cyberwave, was finde ich sehr schön zueinander passt, rein vom Namen her. Ist jetzt erschienen für PC, PlayStation 5, Xbox Series und Switch 2. Also Anfang Juni ist es erschienen. Kostet 23€ auf allen Plattformen. Könnt ihr euch dort holen. Und du hast das jetzt ausführlich, oder wie ausführlich du das gespielt hast, kannst du uns ja gleich sagen. Aber du hast es auf jeden Fall gespielt. Was ist denn Solarpunk und wie gefällt es dir?
Solarpunk habe ich interessiert schon vorher beobachtet und dann auch interessiert gespielt, weil es was Interessantes ist. Es nimmt sich nämlich eben das Konzept von einem ziemlich traditionellen Crafting in Anführungszeichen, in Großanführungszeichen Survival Game. Ich sage das einfach, weil es sowas gibt wie einen Hunger oder ein Durstmeter, aber es packt das, dieses Konzept, was wir ja kennen als klassisches Online-Koop-Endlos-Game oftmals und sagt, das hat zwar auch Koop, aber der ist eher sekundär. Es ist ein Solo-Spiel, also ich bezeichne es als Solo-Spiel, natürlich wird das Koop auch immer groß beworben, aber es ist ein Solo-Survival-Game, welches einen auch frühen Endpunkt hat, welches du dann so intendiert 20 Stunden ungefähr spielst und dann hast du halt alles gemacht, dann hast du die Progression erlebt und gleichzeitig ist es aber kein Spiel, welches jetzt dazu eine Geschichte irgendwie erzählt. Das sagen sie auch sehr klar, also hier gibt es kein Narrativ, du spawnst hier in einer sehr bunten, schönen Welt auf so fliegenden Inseln und dann baust du hier deine Farm, dein Haus auf und schaltest immer neue Crafting-Rezepte frei, um immer neue Gegenstände zu bauen, Tools zu bauen. Irgendwann recht am Anfang des Spiels baust du ein Luftschiff, mit dem du dann andere Inseln bereisen kannst und dann folgst du halt dieser Progression, die sich einfach an den freizuschaltenden Crafting-Rezepten, was eine lineare Progression ist, orientiert. Und das halt als Konzept, dass du ein Singleplayer recht kurzes für das Genre Survival-Crafting-Game hast, wo das Survival auch wirklich überhaupt nicht im Fokus steht. Ich benutze das nur als Genrebeschreibung, nicht als Spielerfahrung, weil du hier nicht aktiv denkst, oh mein Gott, ich habe Durst und ich muss jetzt irgendwo was finden, sondern es ist einfach eine weitere Progressionsebene im Grunde, dass sie halt sagen, hey, wir haben hier halt Himbeeren, die du anbauen kannst und die sollen aber nicht einfach nur optisch was sein, dass du die anbaust aus Freude und Spaß an der Freude, sondern wenn du halt eine Himbeere isst, dann löscht du damit sowohl deinen Durst ein bisschen, als auch natürlich dann wirst du ein bisschen satt davon und du hast halt sowas wie, wenn du eine Schüssel aufstellst, eine bestimmte dafür vorgesehen und es regnet, dann wird da halt ein bisschen Wasser drin gesammelt. Das passiert aber alles extrem niedrigschwellig, nicht automatisch, aber fast schon automatisch und zu keiner Sekunde war ich je in der Situation, dass ich dachte, oh mein Gott, jetzt brauche ich schnell was zu trinken oder zu essen. Das ist hier nicht die Intention. Das Gegenteil ist die Intention. Das ist ein Spiel, das ist das Erste, was auf der Steam-Page steht. Solarpunk is for you if you want a relaxed game without pressure. Also ein Spiel, ein entspanntes Spiel ohne Druck und sie bezeichnen es selber eben als Calm Survival Craft Experience focused on Peace, Creativity and Slow Progression. Und das finde ich sehr cool, Tom. Weil grundsätzlich habe ich ja überhaupt, also ich habe ja nichts gegen die Idee von, ich fälle einen Baum und ich baue mir damit irgendwas und crafte mir damit irgendwas. Es wird ja nur dadurch für mich oder für uns generell ja oft so uninteressant, weil es halt in das große Korsett gepackt wird eines ewig spielbaren Always-Online-Games, welches dann auch 500 Stunden Investition braucht und nicht so wirklich irgendwo hinführt, sondern sich dann im Kreis dreht. Und stattdessen halt zu sagen, du machst das alles unmittelbar für eine ganz ebenso unmittelbar passierende Progression, die dann auch absolut einen Endpunkt hat, wo du es natürlich darüber hinaus spielen kannst. Ne? Das Spiel hat ganz, ganz viele Möglichkeiten, einfach auf optischer Ebene deine Gebäude zu bauen und deine Farm halt zu bauen. Das heißt, du kannst auch da viel Zeit mit über die 20 Stunden hinaus verbringen, aber muss es halt nicht. Wenn jemand wie ich jetzt nicht so super daran interessiert bin, ist, dass das alles auch wahnsinnig schön aussieht, sondern Spaß an der Progression hat und Spaß zu sehen, was ich hier denn noch so freischalten kann. Oh mein Gott, jetzt gibt es dieses kleine System noch, jetzt kann ich angeln, interessant. Das ist für mich so das, was es dann auszeichnet. Das ist dann richtig cool. Und dann hat es auch diesen Entdeckergeist und diesen Entdeckungsdrang, wenn ich halt ein Luftschiff das erste Mal dann freischalte nach irgendwie zwei, drei Stunden und dann diese Inseln ungeleitet besuchen kann, dann finde ich da neue Ressourcen, dann finde ich da plötzlich einen Händler und dann öffnet sich dadurch was ganz Neues. Das ist ein richtig schönes, gemütliches, auch langsames Konzept, welches ich aber ganz toll finde. Also das muss man wirklich sagen. Man braucht halt ja auch für alles eine Weile. Aber es ist sehr entspannend und es ist sehr hübsch dabei. Finde ich richtig cool.
Wie ist denn das Fliegen in dem Spiel dann? Weil ich sehe hier im Trailer zumindest, dass du in der Ego-Perspektive in dem Schiff drin sitzt und so einen Steuerknüppel vor dir hast. Und das sieht aus, als wäre da richtig eine Physik-Engine dran gekoppelt.
Ist auch so. Also du, also jetzt nicht, dass groß Wind oder sowas inkludiert wird, aber du bewegst deine Maus halt wirklich wie so ein Joystick. Also du hast halt einen Button auf der Tastatur, um hoch und runter zu fliegen und mit WS gibst du halt Gas oder bremst, aber du machst das halt mit so einem Regler, den du nach vorne oder nach hinten schiebst, wie in so einer Flugsimulation. Ne? Nicht, dass du W hältst, um Gas zu geben. Und dann bewegst du halt die Maus vor und zurück, um diesen Joystick nach vorne und zurück zu bewegen und halt so auch nach oben oder nach unten zu fliegen. Und das fühlt sich auch richtig gut an. Du kannst tatsächlich auch in eine Third-Person-Perspektive wechseln. Allerdings ist diese Steuerung dann halt ein bisschen weniger intuitiv, weil es wirklich es ist ja eine realistische Steuerung in einem sehr unrealistischen Kontext und auch jetzt nicht realistisch im Schwierigkeitsgrad, sondern einfach, ne, dass man halt so einen Joystick so ein bisschen simuliert. Das fühlt sich cool an. Ist jetzt auch jetzt nichts wahnsinnig Komplexes, sondern ne, du musst jetzt, also ich zumindest, musste bisher noch nichts ausweichen. Es gibt da jetzt keinen Konflikt oder so. Deswegen fliegst du eigentlich recht entspannt zu der nächsten Insel und guckst dich dann da um und fliegst dann weiter. Aber das fühlt sich gut an. Und das ist einfach schon was Schönes, weil es dann wieder passt zu dem Gefühl davon, dass es Spaß macht, hier zu existieren. Und deine kleinen Felder aufzubauen und zu gucken, was du jetzt auf deinem Crafting-Table Neues freischaltest. Und das ist wirklich sehr sympathisch.
Und ich weiß nicht, ob ich das im Trailer-Material hier richtig interpretiere, aber machst du quasi so eine Art Warenkreisläufe in dem Spiel? Weil ich sehe hier zumindest ein Flugschiff, das dann aussieht, als würde es einfach nur wie so ein Lagerschiff funktionieren, das Waren von A nach B bringt. Aber ich weiß nicht, wie gesagt, ob das einfach nur so aussieht oder ob das auch wirklich so ist oder ob das einfach diese Dinger sind, die irgendwie Ressourcen reinbringen oder sowas.
Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Also ich persönlich habe das noch nicht gehabt. Ich habe das Spiel 3 Stunden bisher gespielt und habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden, so etwas zu tun. Aber es gibt ja Händler, ne, habe ich ja schon einen gefunden, der jetzt noch nicht darauf hinaus lief. Das heißt, das kann ich noch nicht genau sagen. Bisher ist das sehr eine unmittelbare, also bisher ist alles auf mich ausgelegt, dass ich jetzt nicht irgendwas eintausche gegen was anderes, sondern ich baue immer neue Dinge, um jetzt andere Dinge anbauen zu können. Und jetzt erkenne ich halt, also das Coole ist, es ist halt eine Progression, die nicht durch Dialoge dir vorgegeben wird oder durch Missionsziele, sondern durch unmittelbares Gameplay, in dem Sinne, dass du halt auf dein Crafting-Table gehst und plötzlich siehst du halt, oh, ich brauche, um auf die nächste Stufe hochzukommen, weil es in Stufen eingeteilt ist, dass bei Stufe 3 hast du jetzt diese 5 neuen Gebäude, Rezepte, Felder, Früchte, was auch immer, die du freischaltest und dann musst du einen großen Progressionspunkt erreichen, um die nächste Stufe freizuschalten. Und das ist dann halt oft mal eine neue Ressource. Und das ist so ein sehr nicht dynamisch, aber eine sehr simple und sehr intuitive Art, das zu kommunizieren, dass ich einfach in diesen Crafting Table gehe und ich gucke dann, okay, was, jetzt will ich auf Stufe 6 gehen und dann steht da, ich brauche Kupfer. Aber ich habe noch nie Kupfer gefunden oder gemacht, weil ich dadurch dann weiß, ah, okay, das heißt, entweder eine der Dinge, die ich jetzt freigeschaltet habe in dieser Stufe, sorgt dafür, dass ich das finden kann. Oder das Spiel sagt mir damit, du musst jetzt von dieser Insel runter. Du musst jetzt mit deinem Luftschiff was anderes erkunden und da nach Kupfer suchen. Aber es wird mir nicht als Missionsziel gesagt. Es wird mir nicht von einem Charakter gesagt, sondern das ist die Ebene, die mir das kommuniziert. Und das finde ich sehr cool. Das passt zu diesem Gemütlichen, weil alles so von mir ausgeht, weißt du?
Ja, absolut, absolut. Es sieht auch sehr cozy aus, muss ich sagen, rein stilistisch.
Mhm. Genau, es hat auch einen Automatisierungsaspekt, bei dem ich jetzt auch erst, also noch nicht groß angelangt bin, wo habe ich so die ersten Ausläufer und das ist dann natürlich immer nochmal, wo es dann richtig motivierend oft wird, ne, dass du dann plötzlich nicht mehr die Bäume selber fällen musst, sondern dass halt ein Roboter für dich macht oder dass du die Felder nicht mehr selber bestellen musst. Das ist dann immer noch so mal ein Punkt, den ich sehr, sehr, sehr gerne mag, weswegen ich auch so ein großer Fan bin von sowas wie Satisfactory, was komplett um diese Automatisierung sich dreht. Das ist cool. Also das ist halt niedrigschwellig cool. Es ist jetzt kein Spiel, welches euch, glaube ich, unglaublich vom Hocker hauen wird, weil es revolutionär ist. Aber es ist ein neuer Kontext, zumindest für mich neuer Kontext, für dieses Spielprinzip, welches dadurch zu einem sehr anderen Spielprinzip wird. Weil so etwas wie Druck, weil so etwas wie die Überlebensmechaniken und die wirklich langfristige Progression meiner Wahrnehmung nach ein sehr integraler Bestandteil ist dieses Genres. Und das alles nicht nur rauszunehmen, sondern sogar ins Gegenteil umzukehren, das finde ich sehr cool. Weswegen man auch, wodurch man auch begründbar ist, dass sie auf dieser Steam-Page so transparent sind. Ich habe ja gerade mal gesagt, dass sie halt sagen, das ist dieses Spiel. Und darunter ist halt auch ein Punkt, wo sie auflisten, das ist dieses Spiel nicht. Wirklich unterstrichen, wo sie halt sagen, es gibt hier kein PvP, es gibt keinen kompetitiven Multiplayer, keine Story, keine riesige Open World mit endloser Exploration, all so etwas sagen sie ganz offen und das sagen sie halt offen, weil sie selber in einem Update geschrieben haben, okay, wir haben wahnsinnig viele Wishlists, es gibt so einen Hype, den wir spüren da drum und wir freuen uns sehr, aber macht uns auch ein bisschen nervös, weil wir nicht wollen, dass Leute hier was Falsches erwarten dadurch und vielleicht denken, hier ist das nächste große, weiß ich nicht, Dune Awakening or whatever. Und das ist alles, ich finde das als Spiel sympathisch, aber ich finde das auch in seiner Kommunikation und in seiner Entwicklungsdynamik sehr sympathisch. Deswegen kann ich das sehr, sehr empfehlen, wenn ihr ein sehr meditatives Spiel sucht, welches euch jetzt nicht herausfordert, welches euch Zeit abverlangt, dass ihr auch einfach mal am Anfang von natürlich vor allen Dingen 10, 15 Minuten halt Holz fällt oder Steine klopft, in dem Wissen, dass das nicht der einzige Selbstzweck ist, sondern dass es halt zu einer Progression führt. Aber das muss euch schon Spaß machen, ne? Auf so einer Powerwash-Simulator-Ebene vielleicht.
Und ich meine, wie gesagt, Multiplayer gibt es ja dann auch noch, wo man das kooperativ spielen kann. Laut der Website ist auch Crossplay geplant. Also wie gesagt, im FAQ der Website steht, dass Crossplay geplant ist und noch implementiert wird. Ich weiß nicht, wie aktuell dieser Stand
vielleicht, ist. Vielleicht, ich glaube, das ist nicht mehr aktuell, weil auf der Steam-Page ist, also auf der in diesem erwähnten Liste von Solarpunk is not for you, ist einer der Punkte, there are no public servers, there is no Crossplay. Und zwar und nicht mit irgendeiner...
Ja, weil es das ja gerade nicht gibt. Aber wenn ich in den FAQ gehe, auf deren Website steht da, ist geplant, will be implemented soon.
Interessant. Ich würde halt denken, dass das dann auch da stehen würde, there is no cosplay nicht, sondern it's coming. Ich frage mich, also eines von beiden muss ja falsch sein, da vielleicht weiß da jemand mehr in den Kommentaren.
Es ist ja nicht falsch, wenn sie sagen, es gibt kein Crossplay, weil es gibt's ja nicht.
Das ist wahr. Aber es wäre trotzdem wild, das so zu kommunizieren, wenn das geplant ist und sie es nicht
Ansonsten bin ich aber ein Fan davon zu kommunizieren, also einfach auf der Steam-Seite zu schreiben, hey, das sind die Sachen, die, wenn du sie magst, dieses Spiel erfüllt. Und das sind die Sachen, wenn du sie nicht magst, die das Spiel, da ist das nichts für dich. Also irgendwie mag ich diese Herangehensweise sehr, sehr gerne. Kostet, wie gesagt, 23 Euro PC, PS5, Xbox Series und Switch 2. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Das ist eine Empfehlung von Robin.
Ist auch im Ultimate und im PC Game Pass drin, falls ihr das habt.
Ah ja. Dann komme ich zu einem Spiel, einer Demo, die ich gespielt habe diese Woche, weil mir die einfach sehr gut gefallen hat und ich sowieso gerade in diesem Arcade Racing gerade drin bin, wegen auch New York Race, was ich im Stream gespielt habe und da einfach richtig Lust drauf habe, nämlich Grip XR. Also Grip, ne? G-R-I-P.
Ich glaube, man spricht es Grip-Gr aus, wenn ich das richtig gesehen
genau,
habe.
Genau, der vollständige Name des Spiels, Grip-Gr. Da ist jetzt eine Demo erschienen im Zuge des Steam Next Fest. Das ist das Sequel zu Grip, das wiederum 2018 erschienen ist und ja ein Roll Cage-like war. Und Roll Cage wiederum ist ein Spiel, das ich als Kind super gern gespielt habe. Ich glaube, ausschließlich die Demo rauf und runter. Und ich habe mir dann die Vollversion geholt von Roll Cage 2 und habe die noch nie in meinem Leben zum Laufen gebracht, Robin. Noch nie habe ich Roll Cage 2, die PC-Version, zum Laufen gebracht. Weder damals auf meinem PC, noch auf irgendeinem aktuellen PC, den ich seitdem hatte. Und auch jetzt, ich habe es mal im Büro auf dem Windows XP-PC probiert, kriege ich einfach nicht zum Laufen. Ist Wahnsinn, wie die scheinbar für irgendwie 3 Hardware-Setups gemacht wurde und alle anderen, da funktioniert es dann einfach nicht. Zumindest bei mir nicht. Es gibt aber auch eine PS1-Version davon, die könnte man sich dann vielleicht eher holen. Aber da läuft es dann in so geringer Framerate. Naja, Roll Cage jedenfalls war besonders, weil da hast du diese Fahrzeuge gespielt, die so super flach sind, richtig dicke Reifen haben und die auf beiden Seiten fahren können. Ne? Wenn die sich überschlagen, können die auch auf dem Rücken fahren, weil das einfach das Gleiche ist für diese Art von Fahrzeug. Und dann hattest du halt diverse Waffen in dem Spiel. Also es war so ein Combat Racing Game und genau das haben die Entwickler hier von Grip auch gemacht. Caged Element heißen die und da ist auch jemand dabei, der Robert Baker, der hat früher als Programmierer bei Roll Cage gearbeitet, also der hat da schon Erfahrung und er hat unter anderem auch an Lego Racers 2 gearbeitet, was ich sehr sympathisch finde, aber das hat hiermit nichts zu tun. Und sie haben jetzt hier diese Demo veröffentlicht, das Spiel selber, das finale Spiel, für das gibt es auch einen Kickstarter, das hat ein Ziel von 46.000 Euro, das ist auch schon erreicht worden, stand momentan sind 52.000 Euro und dann gibt es noch so ein paar Ziele, die erfüllt werden können, wenn es mehr wird, soll dann auch ein Level-Editor geben und der Early Access ist momentan geplant für Ende 2026. Version 1.0 soll dann so innerhalb eines Jahres folgen. In der Demo wiederum kannst du eine vollständige Strecke fahren und dann, und das finde ich total witzig, 3 Prototyp-Strecken, in denen einfach nicht finale Assets drin sind, also in denen du über Schachbrett Muster texturierte Objekte fährst und das sieht halt eindeutig aus wie in Development sich befindende Strecken, aber ich finde cool, dass du sie trotzdem befahren kannst, weil ich habe da jetzt mal jede Strecke befahren und habe festgestellt, dass das mir richtig, richtig gut gefällt, weil ich dieses Fahrgefühl richtig toll finde in dem Spiel. Ich habe auch mal Grip damals ausprobiert und das hat nicht so richtig gezündet. Ist jetzt schon zu lange her, als dass ich da allzu viel über die Gründe sagen kann. Aber bei mir hat es zumindest nicht so richtig geklickt. Und jetzt dieser Nachfolger, den sie hier machen, da mag ich einfach die Fahrphysik sofort sehr gerne. Und auch die Streckengestaltung, das muss ich betonen, weil die Strecken super verspielt sind, wie sie gestaltet sind. Weil sie haben jetzt hier etwas hinzugefügt, das nennt sich die Crank-Mechanik, indem du einfach auf eine, 2 Knöpfe drücken kannst, die entweder dein Fahrzeug um 90 Grad nach links drehen oder um 90 Grad nach rechts drehen. Und dann hast du noch eine Sprungtaste, wo du einfach einen Jump machst. Und wenn du halt an der Wand fährst und du drückst diese Taste, um dich 90 Grad nach links zu drehen, dann klebst du danach an der Wand und fährst an der Wand weiter. Und das kannst du dann theoretisch nochmal machen, falls diese Wand noch eine Decke hat und dann kannst du an der Decke weiterfahren. Und das nutzt auch das Streckendesign aus in dem Spiel. Und das ist super chaotisch, aber kontrollierbar. Und das ist, finde ich, eine Kombination, die in diesen Future Arcade Racern, das ist auch etwas, das ich in New York Race total mag, weil du in so einer hohen Geschwindigkeit durch diese super schön gestalteten Strecken düst. Und das hier mir auch total viel Spaß gemacht hat. Eine dieser Prototyp-Strecken, die nennt sich, glaube ich, Cables oder sowas, weil da überall so richtig große Kabel durch die Landschaft führen. Und die hat so Sprünge, die du machst, wo du an so einem elektronischen Tether mittendrin dran bist, der dich wie in so einem, weiß ich nicht, wie auf so einer Achterbahn einmal um einen Looping drumherum führt. Aber du bist nicht auf einer Strecke drauf, sondern du wirst quasi per irgendwie Traktorstrahl da so durch die Gegend manövriert. Und das sieht jedes Mal aus, als sollte es nicht funktionieren. Physikalisch tut es aber. Und ist halt im Spielgefühl einfach ziemlich cool, weil das so ein verrücktes Streckendesign ist, das mir zumindest hier in diesem Ersteindruck richtig viel Spaß gemacht hat, weil halt parallel die Kontrollierbarkeit da ist, das muss ich betonen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich hier einfach nur Opfer der Physik bin und einfach nur durch die Gegend gepusht werde, sondern ich habe wirklich das Gefühl, ich kann hier kontrollieren. Und ich mag auch sowohl die Gestaltung als auch das Sounddesign der Waffen, die du hast. Da ist jetzt nichts dabei, was mich groß überrascht hat, aber ich bin halt ein totaler Fan davon, Robin, wenn du eine Rakete hast in einem Spiel, generell in jedem Spiel, die einfach diese kleine Mechanik hat, dass sie erst rausgefeuert wird aus deinem Fahrzeug und danach wird der Schub aktiviert. Genau, die fällt quasi kurz oder wird halt so rausgeworfen und erst danach fängt an, der Antrieb zu starten und dann wird sie so losgefeuert. Das ist super satisfying. Das machen ja auch die Raketen in Half-Life zum Beispiel. Und das mag ich total gerne. Das ist ja auch so. Und der Boost fühlt sich richtig toll an, wenn du ihn bekommst, weil das Geschwindigkeitsgefühl generell richtig gut ist. Das optische Design und auch das Design des Soundtracks, also ne, das ist so super hardcore elektronische Technomusik, das ist nicht so meins, muss ich sagen. Das passt zum Spiel und zur Geschwindigkeit, aber ich würde es jetzt nicht so hören. Und auch das optische Design, wie gesagt, ist zwar hier ein bisschen farbenfroher als jetzt beim ersten Teil, der noch ziemlich edgy auf mich wirkte, aber jetzt auch nicht ganz da, wo ich es gerne hätte. Also es sieht jetzt, finde ich, nicht so wahnsinnig besonders aus, wenn ich dem zugucke. Also das ist etwas, das das Spiel für mich nicht unbedingt erfüllt. Aber wie gesagt, dieses Spielgefühl war einfach so cool, als ich die Demo gespielt habe, dass ich es hier mal erwähnen wollte, dass es das gibt und dass das so eine Weiterentwicklung dieser Rollcage-Formel ist, die ja scheinbar vor allem von diesem Entwicklerstudio bedient wird.
Was du hast ich da ganz auch witzig bei, finde. Bei mir wirklich eine Erinnerung unlocked und da muss ich auch mal die Frage rausgeben, ob es noch weitere Rollcage-like-Spiele gab damals, weil ich habe auch als Jugendlicher oder als Kind genau mit genau diesen Autos was gespielt und was ich geliebt habe. Also ich habe mir gerade Footage von Rollcage angeguckt und dachte mir so, holy fuck. Ich weiß nicht mehr genau, ob es exakt dieses Spiel war, aber das Wissen und das Gefühl mit diesen Autos, die ja übrigens dediziert keinen Rollcage haben, was ich sehr lustig finde, weil es den Namen Rollcage trägt, extrem Rollcage-lose Autos, mit diesen dicken Reifen, das hat wirklich eine sehr, sehr alte Erinnerung in mir unlocked, dass ich da durchaus viel Zeit mit verbracht habe früher.
Also es gab ein Spiel, das sie noch gemacht haben damals, Attention to Detail hieß das Entwicklerstudio von Rollcage. Das haben wir auch witzigerweise mal bei Time 3 gespielt.
Da wollte ich
das
auch
heißt Firebugs.
Ja.
Mit Musik von den Bombfang-MCs, was ich immer noch ein hervorragendes Detail finde, weil wie sehr derzeit verhaftet kann ein Spiel sein.
Wirklich. Aber es hat auch schön die Optik, die man sich dann erwarten würde, da, wenn man sagst, was du gerade gesagt hast.
Genau, aber ich finde das total sympathisch. Und das gibt's noch, da hast du auch glaube ich, diese Mechanik, dass du zumindest so abgerundete Streckenenden hast, an denen du dann langfahren kannst und dann kannst du an der Decke fahren und sowas, das geht da auch so ein bisschen.
Ja, ich glaube, Firebug war es tatsächlich nicht, weil an diese Optik würde ich mich erinnern. Also ich vermute tatsächlich, dass ich Rollcage auch damals auf dem PC gespielt habe, weil das ist zu zentral drin. Oder ich hatte mal irgendwie eine raubkopierte Playstation-Version, die gibt es ja beide auch bei Playstation, wo man dann ja vielleicht auch den zweiten Teil einfacher spielen könnte, wenn der auf dem PC gar nicht funktionieren will bei dir.
Ja, auf jeden Fall.
Ich finde das auch sehr cool. Dass da an GripXR, da habe ich mir auch gerade direkt mal auf den Download der Demo geklickt, um da auch mal selber reinzugucken.
Könnt ihr auch machen. Demo gibt es momentan noch auf Steam. Könnt ihr einfach mal selber Probe spielen, wie man so schön sagt in Deutschland. So, wir kommen zum nächsten Spiel. Du hast nämlich ein Spiel weitergezockt, das wir bereits einmal besprochen haben, nämlich Zero Parades for Dead Spies von Zaum, das es momentan auf dem PC gibt für 41 Euro. Wir haben in Folge 572 schon mal über deinen Ersteindruck geredet. Da hast du schon mal 20 Minuten drüber geredet, was das denn für ein Spiel ist und sowas. Wir werden jetzt nicht noch mal über die ganzen Basics reden. Da könnt ihr dann einfach zu diesem Podcast noch mal zurückgehen. Aber du hast es jetzt halt weitergespielt und dein Eindruck hat sich noch mal angepasst. Und darüber wollen wir jetzt reden, wie denn da deine aktuelle Wahrnehmung ist von diesem Narrative-RPG.
Genau. Ich bin so jetzt, knapp über 15 Stunden drin. Es war jetzt kein richtiger Kapitelmarker, der erschien, aber ich bin definitiv, wenn es ein Kapitel hätte, wäre ich ihm auch über das erste Kapitel jetzt deutlich hinaus, weil sich Sachen auch verändern. Und es hat ein paar Sachen, die mir dann wirklich richtig gut gefallen haben und ein paar Sachen, die mir auch weniger gut gefallen, auf Ebenen, die dann sich durchaus weiterentwickelt haben, weil die damalige Erfahrung ja schon sehr war, okay, es ist im Grunde das Gleiche, aber der Vibe ist schon, wir machen das ein bisschen nach, anstatt es kreativ selber zu machen. Mhm. Und das ist hat sich in beide Richtungen ins Negative und ins Positive noch gewandelt, weil was ich sehr positiv erlebe mit zunehmender Spielzeit, ist die konstante Veränderung der Spielwelt, die ich sehr, sehr gerne mag. Die machen nämlich etwas, was es so nicht gab bei Disco Elysium, nämlich die haben auch einen Tag-Nacht-Rhythmus. In Disco Elysium, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht tue, war es ja so, dass du aber ab einer bestimmten Zeit in der Nacht spätestens ins Bett musstest. Es gab so im Grunde drei Stages. Es gab den Tag und es gab die Nacht. Und in der Nacht hattest du auch die Möglichkeit, ohne deinen Partner, ohne Kim rumzulaufen, was wieder Möglichkeiten verändert hat. Und dann gab es aber, wenn ich mich nicht ganz irre, einen spätesten Zeitpunkt, bis dein Charakter sagt, ich muss jetzt mich mal hinhauen. Und dann wird halt die Zeit nach vorne geskippt. Und das ist in Zero Parades nicht so. In Zero Parades kannst du schlafen gehen, aber es ist völlig optional. Du erholst damit halt deine drei Leisten, die es gibt. Es gibt ja Müdigkeit, es gibt Anxiety und es gibt Delirium. Und wenn du halt deine Skill-Checks failst, aber auch einfach, wenn du über bestimmte Themen sprichst, ganz natürlich, gehen die halt hoch oder runter mit der Zeit. Und es ist eigentlich unumgänglich, dass die langsam nach oben gehen. Weil du halt ganz automatisch, einfach wenn du über Themen sprichst, die vielleicht anstrengend für deinen Charakter sind, dann wird die halt anxious. Und wenn ich irgendwelche Sachen einnehme, von denen ich nicht genau weiß, was sie machen, aber es gibt gerade einen guten Grund, die zu nehmen, dann kann das auch passieren, dass was hoch oder runter geht. Und das ist eine sehr schöne, rein spielerische Dynamik, wo ich die ganze Zeit an so einer Grenze gehovert bin von, boah, ich müsste jetzt eigentlich schlafen gehen, aber dann skippt ja die Zeit viele Stunden nach vorne und Sachen in der Spielwelt verändern sich wieder. Und ich habe stattdessen eine Motivation, das entweder so lange rauszuzögern wie möglich oder um sogar komplett zu verhindern, indem ich halt Drogen nehme zum Beispiel. Weil die Drogen funktionieren nicht so, dass sie einfach die Stats verschlechtern oder verbessern, sondern es ist immer ein Plus-Minus, eine Abwägung. Und es beginnt ja dabei einfach bei Koffein oder Alkohol, aber du kannst auch einfach Koks, du kannst ja einfach koksen und du kannst Ether zu dir nehmen. Und dann kann es auch sowas sein wie, bei wenn ich jetzt Ether nehme, dann habe ich einfach nur plus Delirium, aber ich bekomme dafür einen Status, der mir die Möglichkeit gibt, in Gesprächen was Neues zu machen, der dann wiederum dazu führen kann, dass ich da wieder andere Sets erhole. Also es kann auch durchaus komplex werden. Und das ist eine tolle Dynamik, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, die sehr viel, nicht Herausforderung, aber so einen Konflikt im Gameplay dir bietet. Das fand ich sehr, sehr cool. Und auf der anderen Seite etwas, was mir nochmal negativer aufgefallen ist im Vergleich zu Disco Elysium, ist, dass es mehr noch als am Anfang immer wieder wie Selbstzweck wirkt, dass das Writing von Disco Elysium zu emulieren versucht. Und dass das Spiel das versucht zu emulieren. Und das ist so ein bisschen manchmal dafür, also da passiert es dann in meiner Wahrnehmung immer wieder, dass wir die Disco-Elysium-Ebene verlassen und die externe Lore-Beschreibungen von Destiny 1 in der App betreten. Die Area von, hier sind 35 Sätze, die sagen, dass irgendein Monster hat einen Stein gefunden, aber wir beschreiben das auf eine Art und Weise, die unglaublich komplex und toll klingen soll. Weil Disco Elysium sehr gut da drin war, extrem wortreich Dinge zu beschreiben, aber was dem Spiel zu selten positiv irgendwie angekreidet ist, negatives Wort, also was dem Spiel zu selten gelassen wird, ist, dass es extrem gut darin ist, auch kurz und bündig zu sein, wenn es das sein will. Disco Elysium kann immer mal wieder durch ganz kurze Sätze, die aus drei oder vier Worten bestehen, unglaublich lustige oder emotionale Situationen hervorrufen. Es ist extrem wortreich, wenn es das sein möchte, und es ist auch extrem abgehakt und kurz und schnell und auch überhaupt nicht komplex, wenn es das sein möchte. Und das geht Zero Parades ein bisschen ab. Und das ist, finde ich, ein sehr wichtiger Faktor für die unglaubliche Qualität des Writings von Disco Elysium. Zero Parades beschreibt dann auch über drei Metaphern dass du halt einen Schal trägst. Ja, und da steht dann halt nicht, du trägst jetzt einen Schal, also das ist ein Beispiel, also ein fiktives Beispiel, das passiert jetzt nicht genau so, aber damit ihr euch vorstellen könnt, was ich meine, da steht dann halt, dass der Schal sich um deinen Hals legt, wie die warme Umarmung deiner Mutter, als du 3 Jahre alt warst und das erste Mal die Milch getrunken hast, nicht von ihrer Brust, sondern von einer Trinkflasche, und das war ein bisschen gruselig, aber es war auch cool, weil du deine Selbstständigkeit gefunden hast und du hast einen Schal angezogen. Das war absichtlich absurd, weil das macht dieses Writing dann regelmäßig. Und das ist auch oft extrem unterhaltsam, weil es einfach ins Absurde so doll geht. Aber wenn du halt das Spiel dann mal 3-4 Stunden am Stück spielst, hast du auch dann, oder ich zumindest spüre dann den Drang in mir, Sachen abkürzen zu wollen. Und ich mache das nicht, ich skippe hier nichts, aber im Gegensatz zu Disco Elysium bekomme ich ab und zu das Gefühl, ja, like, I got it, ich verstehe es. Du machst jetzt wieder das, obwohl es eine alltägliche Aktion ist, wird sie so beschrieben, als ob ich hier gerade irgendeinen aktiven Kelch in der Ausgrabung finde. Und das ist definitiv was Negatives, wo dann einfach nicht so richtig die Stärke und die Qualität von zum Punkt kommen. Verstanden wird, ne? Was wir alle auch als Autor, wenn man irgendwas schreibt, kommt man immer irgendwann an den Punkt, an dem man merkt, okay, das könnte ich jetzt besser in einem Satz als in 10 Sätzen sagen. Und in Zero Parades ist dieser Punkt scheinbar noch nicht so richtig angekommen. Was okay ist, weil das Writing in diesen Ausführlichkeit dann immer noch halt cool ist und stark ist, allerdings verliert es dadurch einfach ein bisschen seiner Einzigartigkeit und seiner Stärke, wenn es dann in Disco Elysium dann mal so ist. Dadurch, dass aber die Struktur mir so cool gefällt und dass auch die Geschichte mittlerweile ordentlich an Fahrt aufgenommen hat, am Anfang war das alles noch sehr vage und mittlerweile ist diese Spionagegeschichte, wirklich eine Spionagegeschichte, in denen es verschiedene Fraktionen gibt und ich muss Leute aus meinem ehemaligen Team jetzt finden oder nicht finden. Es ist da, wird jetzt sehr konkret. Das habe ich am Anfang ein bisschen vermisst. Ich glaube nicht, dass es eine super gute Idee war für das Spiel, in dieser Form auch Disco Elysium zu emulieren und zu sagen, du bist hier dieser Detektiv, in diesem Fall Spion, und weißt nicht so richtig warum und du musst das erstmal rausfinden. Das wirkt auf mich wie nicht sehr intuitiv passend zum Rest der Geschichte, sodass, wenn du dann darüber hinwegkommst und wirklich dir zusammengepuzzelt hast, was passiert hier ist und warum du hier bist und was jetzt das Ziel ist, und das wird jetzt ein bisschen konkreter, da habe ich dann auch gedacht, ah, toll, cool, jetzt wird das auch auf dieser Ebene spannend, nicht nur auf der Worldbuilding und auf der Charakterebene, sondern auch auf der reinen Plot-Ebene. Deswegen bin ich insgesamt auf jeden Fall da, dass es mir jetzt nochmal einen ganzen Tacken besser gefällt als nach den ersten paar Stunden und ich gerade sehr motiviert daran bin, immer aber das Spiel wieder zu starten und auch mehrere Stunden da reinzustecken, um dann am Ende wirklich auch zu merken, oh, jetzt bin ich wieder an einem ganz anderen Punkt in der Geschichte und auch in meinem Charakter, als ich das vorher war. Und die Welt ist jetzt auch wieder eine andere, weil nicht nur Tag-Nacht verändert sich halt, was du machen kannst und wo die Leute sind, sondern es gibt auch wirklich eine Progression in den, wenn ich jetzt bei Tag 4 bin, also sie zählen das mit, dann ist die Welt anders und ich habe Zugriff auf andere Orte, als ich das an Tag 1 hatte. Und Charaktere sind woanders und Charaktere haben eine andere Beziehung zu mir. Und das ist halt ganz, ganz toll, dass da dieses Statische sehr zu etwas sehr Dynamischem wird. Zumindest in der Wahrnehmung. Natürlich ist das vorgegeben, aber es wirkt dynamisch.
Ich finde interessant, dass beim Spiel selbst dann so sehr diese Sachen, die Disco Elysium zu imitieren versuchen, auch eher als Problemzonen dann identifiziert werden, wo das Spiel sich quasi nicht so richtig entfalten und seine eigene Identität finden kann, die es ja durchaus zu haben scheint nach deinen Ausführungen. Ne? Da sind ja ein paar Sachen drin, die wirklich sich neu anfühlen oder anders anfühlen und sowas. Und das scheint mir auch der bessere Weg zu sein, sowohl für die Spiele, die Sao macht, als auch für das Studio selbst, weil sie ja dieses Spiel auch beworben haben mit, das kommt von den Leuten, die euch Disco Elysium gebracht haben, und du guckst dann halt hinter die Kulissen und die ganzen Leute, die uns Disco Elysium gebracht haben, sind ja aufgrund sehr unschöner Umstände gar nicht mehr da. Ja. Also das ist ja auch aus PR-Sicht einfach nicht gut oder nicht angenehm oder nicht vorteilhaft für Sauben, und ich glaube, sie täten gut daran, sich davon eher loszunabeln und Disco Elysium hinter sich zu lassen und eher auch in der optischen Identität beispielsweise ein paar neue Pfade einzuschlagen, weil man guckt ja auch auf das Spiel drauf und denkt sofort Disco Elysium. Und das ist ja auch Absicht, weil diese, du willst ja diese positive Verbindung haben mit Disco Elysium, aber ich glaube, genug Leute innerhalb der Disco Elysium Fan Basis wissen Bescheid um die ganzen, die ganze komplexe Geschichte dahinter und wissen dann, dass das halt Quatsch ist, wenn die sagen, das kommt hier von den Leuten, die euch das Elysium gebracht haben.
Im Zuge von der Optik stimmt das teilweise, weil tatsächlich, wenn du dir die HUDs anguckst, also da sind es die gleichen Leute teilweise, die dann auch diese Zeichnungen gemacht haben, wie den Thoughts zum Beispiel bei Disco Elysium.
Das mag ja sein, aber ich glaube trotzdem ist es unvorteilhaft, das auch nochmal so genauso zu machen, dass du sofort an Disco Elysium denkst.
Ich bin da halt sehr hintergerissen, weil ich das völlig auch so sehe, wie du das gerade beschreibst. Andererseits ich aber auch da tatsächlich im Gegensatz zu dem Writing das Gefühl habe, das macht das Spiel genauso gut wie Disco Elysium. Also da bin ich halt sehr begeistert von. Das ist eines der schönsten Videospiel-Interfaces, die ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Also wirklich. Jedes hat Interface-Element hat irgendwas Eigenes und es ist dadurch jetzt nicht immer die allerintuitivste Bedienung, aber auch auf so einer niedrigen Ebene, nicht, dass es da irgendwie jetzt furchtbar wäre, aber manchmal ist ein Button oben rechts und der andere ist unten links und du denkst dir, okay, das würde jetzt mehr Sinn ergeben, wenn es nebeneinander wäre, aber da steckt so viel drin und da ist so viel so viel eigene Kreativität steckt da drin, die dann auch genauso mich begeistert, wie das in Disco Elysium der Fall war im Interface, dass ich das halt ganz toll finde, aber dadurch, dass dann diese von mir anderen erwähnten Aspekte mich auf negative Art an Disco Elysium erinnern, beziehungsweise der Vergleich dann einfach ein negativer wird für Zero Parades, bin ich dann auch da, dass ich im Endeffekt da lande, wenn es jetzt was ganz anderes wäre, ne? Und wenn es halt nicht, wie du sagst, die ganze Zeit immer auf Disco Elysium aufbauen würde in der Kommunikation, in der Optik, im ganzen Vibe, dann wäre vielleicht auch weniger der Drang gewesen, im Writing das so zu emulieren und so zu versuchen zu sein wie die, obwohl es dann nicht mehr die Leute sind, die es damals geschrieben haben. Deswegen lande ich da im Endeffekt auch bei dem, was du sagst, auch wenn ich mich ein bisschen schwer damit tue, weil ich auf dem ersten Blick extrem toll finde, wie das alles aussieht. Und weil es nicht wirklich viele andere Spiele gibt, die immer noch so aussehen. Aber es ist es hat Vor- und Nachteile, würde ich mal sagen.
Ja, absolut.
Okay. Und es ist halt immer noch, was ich dazu auch nochmal sagen will, es ist halt auch ein wirklich teures Spiel. Ich weiß nicht, ob du den Preis am Anfang nochmal gesagt hattest, aber es kostet halt auch 40 Euro, was für ein Spiel. 41 Euro, Entschuldigung, ist ein Unterschied. Ist ein Unterschied. ich glaube, weil das einfach automatisch umgewandelt wird. Sie haben wahrscheinlich nur den Dollarpreis angegeben und dann nutzen sie die Steam-Umwandlung. Vermute ich mal, aber bin ich mir auch nicht sicher, dass man dadurch dann auf so 10 Cent, auf 99 Cent kommt. Das ist ein ordentlicher Preis für ein Spiel, aber es ist auch durchaus im Umfang begründbar, weil ich habe jetzt nach 15 Stunden nicht das Gefühl, dass ich jetzt unmittelbar vorm Ende stehe. Und es ist auch alles eingesprochen oder sag mal 95% ist eingesprochen, wie halt in dem Final Cut Version von Disco Elysium. Ich kann es auf jeden Fall deutlicher empfehlen, als ich das noch im Ersteindruck konnte, auch wenn die Abers definitiv noch immer existieren.
Genau. Okay, alles klar. Dann ist das gewesen zu Zero Parades for Dead Spies. Wie gesagt, momentan auf dem PC für 41 Euro zu haben. Und wenn ihr nochmal in die erste Besprechung reinhören wollt, schaut auf Folge 572 von Hooked FM. Und damit sind wir so ziemlich durch, Robin. Ich hatte jetzt parallel geguckt, ob es bei GTA nochmal eindeutige Informationen gibt, aber leider noch nicht zum Preis. Dafür gab es einen PlayStation-Blogpost, wo gesagt wurde, das läuft auf der PS5 Pro mit nahezu keinen Ladezeiten oder zumindest sehr, sehr kurzen Ladezeiten und so. Aber zur Framerate gibt es scheinbar auch noch keine Informationen. Ich schätze mal, wenn es irgendwie sowas wie einen 60-FPS-Modus gäbe, hätten sie uns das schon gesagt. Weil ich rechne irgendwie damit, dass das nur mit 30 läuft, selbst auf
Also es gab tatsächlich, es gab irgendwo, stand was davon, dass es das ja gibt.
Stimmt ja, es gab mal was von Performance und Enhancement, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo, deswegen will ich es jetzt
wieder nicht offiziell. Dadurch, dass das halt dieses Spiel ist, wo sie ja wissen, dass sie davon 80 Milliarden Copies verkaufen werden und sie sich keine Mühe geben müssen bei irgendeiner Kommunikation, hast du halt sehr, sehr viel von, ja, irgendjemand hat es mal geschrieben, aber es ist unmöglich herauszufinden, woher der das hat, weil der es einfach auch da nicht als Quelle angibt. Jetzt nee, es war, glaube ich,
auf irgendeinem Market-Listing war mal irgendwas mit Performance und Dingsmodus. Aber auch da, dadurch, dass wir die Quelle da nicht nachvollziehen können, wissen wir das jetzt noch nicht so ganz. Aber würde der zum Beispiel, würde der Performance-Modus nur auf der PS5 Pro existieren, dann hätten sie uns das, glaube ich, schon gesagt. Vielleicht gibt es den dann halt doch auch auf anderen Plattformen. Aber erneut, da würden wir jetzt nur spekulieren. Das wollen wir jetzt mal nicht unbedingt fortführen, weil wir ja da dann demnächst, denke ich mal, aus offizieller Quelle wissen, wie es ist. Genauso wie wir dann hoffentlich, wenn der Podcast draußen ist, schon wissen, wie teuer das Spiel tatsächlich ist.
Genau. Da werdet ihr dann mehr wissen als wir, aber wir werden komplett mit allem, was wir gesagt haben, recht haben, sage ich mal voraus.
So. Das ist doch eine schöne Einstellung. Ihr könnt jetzt vorbeischauen auf hooked-magazin.de. Da bekommt ihr nämlich einen guten Überblick über alles, was so erscheint bei Hooked und bei Time to 3 mit unserem Podcast, mit unseren Livestreams, unseren Videos und Co. Und wir freuen uns natürlich auf euren Support auf patreon.com/hooked und steady.de/hooked, weil ihr dort ab 5 Euro auch schon Zugriff bekommt auf unseren zweiwöchentlich erscheinenden Exklusiv-Podcast. Zuletzt gab es ja den bereits erwähnten Exklusiv-Podcast zur Star Fox Reihe. Da haben Mats und ich eine ganze Retrospektive aufgenommen, was natürlich ganz gut passt. Diese Woche erscheint Star Fox auf der Switch 2, das Remake von Star Fox 64. Also falls ihr da Lust habt, unbedingt mal reinhören. Ab 10 Euro werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen und wie gesagt, gerade gibt es einen Prompt, wo ihr euer Feedback oder eure Fragen angeben könnt und das kommt dann garantiert ran im nächsten Feedback-Podcast. Und ab 25 Euro werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet hier namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen. Bernhard Ellinger, Board Penguin verabschiedet sich von Carol, Chipza, Crushhead82, Do, Dr. Hemridge, Dobsy, Eenias, First Bato, Fure96, Gustian, Hyperion, I'm a Teapot, Jan Lippert, Jana Hosier, Jan Federheld, Jean Marcel, Juliana XD, Kernspaltkartoffel, Kesselflicken, Lila, Marc Lammers, Matze, McLovin 008, Michael, Michael Noritz Wolf, Mori, Multivitamin, Mai Despair, Navota, Niklas de Lagu, Nico Nicole, Pantoffeldings Teddy Tatze, der erste Lord von Schnuffigen und von und zu McFish, Pasta Palast Seenudel, Retro Enno, Sachsenmilch, Selenaya, Smaragdente, Sprite Side, Sturms, T-Tom, Tommy88088, Unrecht und Unordnung, Verschlafener Honey, Weiß, Why I'm Trying, Yannick, Zombie und Wintercracker sagen Danke für den Podcast. Vielen Dank an alle Podcast-ProduzentInnen.
Auch von mir vielen Dank und vielen Dank an dich, Tom, für die wunderbare Themenauswahl bei den News und dem Podcast.
Oh, danke schön.
Ja, haben wir schon mal dran gepackt. Nee, das war der letzte Name auf der Supporterliste noch, Tom.
Also hätte ich auch nichts dagegen. Vielen Dank an dich fürs Mitmoderieren und Kommentieren und Quatschen. Ich finde, das waren ein paar zwar teils deprimierende Themen, aber die ganze Sache um GTA ist ziemlich spannend. Einerseits mit dem Union Busting, andererseits natürlich auch um den Preis und den Release, weil das ja so ein monumentaler Releases, so ein Event geworden ist und halt nochmal so viel mehr, als es früher war, einfach weil diese Spiele so ewig lange sich in Entwicklung befinden. Ich finde diese Zeit, die fühlt sich so lange her an, in der innerhalb von irgendwie 5 Jahren mehrere GTAs und ein Red Dead Redemption erschienen sind und noch Add-ons.
Das liegt daran, dass sie so lange her ist, Tom.
Ja, natürlich, aber ne, wie viel es damals in kürzerer Zeit gab und wie viel mehr iteriert wurde und dann ausprobiert wurde. Und jetzt müssen wir einfach so lange warten, dass dem trauere ich regelmäßig so ein bisschen hinterher, dass wir diese ewig langen Entwicklungszyklen haben und ja hier einfach nochmal besonders. Aber natürlich ist auch die Spannung auf der anderen Seite da, dass dadurch halt hier ein Spiel rauskommt, das ja bestimmte Sachen macht, die sich kein anderes Spiel leisten kann. Weil es einfach diese Zeit nicht hat. Und meine größte Befürchtung ist nach wie vor, Robin, dass sich GTA 6 scheiße anfühlen wird. Weil ich finde nach wie vor, Red Dead Redemption 2 fühlt sich nicht gut an zu spielen. Und ich habe die Befürchtung, dass das bei GTA 6 auch so sein wird. Zumal GTA 5 ja auch schon, ne, das hat ja auch schon diese Trägheit in der Steuerung der Figuren und sowas. Das finde ich ja auch, könnte man besser machen. Ich wünschte quasi, ein GTA würde sich so anfühlen wie ein Capcom-Spiel. So diese Unmittelbarkeit in der Bewegung zu haben und wäre auch der Meinung, dass das der Immersion nicht schaden würde, sowohl bei einem GTA als auch bei einem Red Dead Redemption. Aber natürlich ist Rockstar da anderer Meinung und das ist ja auch ihr gutes Recht. Aber ja, da bin ich zumindest interessiert dran, wie sich das am Ende anfühlen wird.
Ich hatte ja Red Dead Redemption 2 bekehren können. Das ist eine religiöse Sache für viele Fans. Deswegen bin ich ja tatsächlich da, dass ich da sehr offen für bin, dass sie auch, also vielleicht, ich glaube, man muss nicht mit der Redemption 2 machen. Es gibt da einen Weg trotzdem, aber auch nicht Capcom zu machen, weil ich habe die Capcom-Spiele ja. Und ich finde die Prämisse zu sagen, wir legen einen größeren Wert darauf, dass sich die Charaktere bewegen, so wie sie sich in dieser Welt bewegen würden und dass sie den Boden berühren mit ihren Füßen und wirklich Schritte gehen und dass das der Immersion helfen soll. Ich mag das einfach, dass das eine andere Interpretation ist, um ein gleiches Ziel zu erreichen, nämlich Immersion. Glaube deswegen, dass die dem treu bleiben. Aber glaube auch, dass es einen besseren Weg gibt, als das bei Red Dead der Fall war. Und ich glaube ebenso, dass sie den auch gefunden haben.
Wie gesagt, es ist auch total valide. Es ist halt nicht meine Präferenz.
Ja.
Mir liegt das nicht so sehr. Und mich hat das ja bei Red Dead auch aktiv abgestoßen, mit auch der parallel sehr langsam in die Gänge kommenden Geschichte, in der am Anfang einfach nichts passiert. Und da hoffe ich einfach auf ein bisschen mehr. Wobei ich auch sagen muss, bei GTA 4 zum Beispiel bin ich total der Fan von der Physik, auch von der Art und Weise, wie sich die Fahrzeuge steuern. Da mag ich dieses Gewicht total gerne und diese Physis, die dann im Zusammenhang mit der Euphoria Engine entsteht, weil ein Crash in einem GTA 4 hat so viel mehr Impact als in einem GTA 5. Einfach aufgrund der Crunchiness. Ne? Ja, genau, das finde ich ist dann, das hat eigentlich einen ganz guten Sweet Spot. Also das ist, glaube ich, immer noch mein Favorit, wenn ich mir so alle GTAs angucke. Und da sind sie ja wiederum arcadiger geworden in GTA 5.
Ja,
und
genau.
Mal sehen, wie sich das dann in 6 auskehrt.
Weil das, was du da sagst, also das eine Ding, was noch härter ist als ein Crash in GTA, ist ein Crash mit dem Pferd in Red Dead Redemption 2. Weil da durch diese ganze Animation und sowas, also du hast wirklich das Gefühl, dass ich gerade ein echtes Pferd umgebracht habe, wenn das stolpert und fällt. Das ist wirklich, geht bis ins Mark.
Kann man es dann auch detailliert häuten?
Das ist also detailliert nicht, aber ich bin mir relativ sicher, dass man es häuten kann, ja. Ich glaube schon.
Ich war einfach erstaunt, wie detailliert das häuten aussieht in
Das stimmt.
In Red Dead Redemption.
Das ist eine gute Frage. Ich muss das nochmal anwerfen, aber ich kann ja leider keine Rockstar-Spiele auf dem PC spielen, weil ich eine Mail an meinem Rockstar-Account dran habe, auf die ich keinen Zugriff mehr habe von vor 20 Jahren. Und dieser Rockstar-Account ist mit Steam verbunden. Und
stimmt,
man kann seinen Rockstar-Account nicht von Steam trennen, ohne den Zugriff auf die Mail zu haben.
Ja.
Das heißt, der ist einfach tot. Und wenn ich jetzt ein Spiel kaufe mit meinem Steam-Account, ist das automatisch diesem Rockstar-Account zugewiesen. Und ich kann es nicht spielen, weil ich mich da nicht einloggen kann, ohne einen Link zu klicken in der Mail. Das ist der komplette Wahnsinn, dass das Rockstar so macht. Und es gibt so viele Leute, die dieses Problem haben.
Das erscheint mir wirklich wie etwas einerseits sehr Behebbares und Unnötiges, aber auch...
Ich habe mit web.de telefoniert deswegen, Tom. Telefoniert mit web.de.
Aber ich meine, Robin, du musst dir ja keine Sorgen machen, GTA 6 kommt ja erstmal gar nicht für PC.
Das stimmt,
ist ja ein reines Konsolenspiel.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank, ja. So denken ganz viele Leute in Deutschland. Das PC-Land immer noch. Das finde ich aber echt krass, muss ich sagen. Also das fühlt sich ungewöhnlich an heute, diese so.
Das machen sie ja sehr absichtlich. Der Strauß-Selnick hat da letztens halt ein Interview gegeben, wo er halt meinte, naja, guck dir mal an, wie das monetarisiert, auf der Konsole oder auf dem PC. Und auf dem PC kaufen die Leute das, aber kaufen dann halt keine Online-DLCs. Und deswegen gibt es für uns gerade wenig Grund, das zu machen. Also, okay, schade.
Sie haben auch noch kein GTA Online erwähnt. Also das wird es dann zum Release, denke ich mal, auch nicht geben.
Also tatsächlich, es wird ausgeschlossen, weil sie sagen in dem Press-Release auf der Pre-Order-Seite, dass es eine Singleplayer-Erfahrung ist. Passt aber auch zu vorher, weil zumindest bei Red Dead, ich weiß nicht mehr, wie es bei GTA 5 war, aber ich glaube, da auch ist ja GTA Online etwas Separates gewesen,
mit
was später kam.
Ja,
genau.
Auf jeden Fall ist es. Und ich meine, GTA Online selbst ist ja noch super erfolgreich. Also sie brauchen ja nicht mal unbedingt ein neues.
Ja, sie werden, also ich bin mir auch sicher, wenn GTA kommt, sie könnten... Also es ist unnötig, weil es kauft sich sowieso jeder GTA 6, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass sie das so unabhängig von GTA 6 veröffentlichen und sie einfach sagen, du musst das gar nicht besitzen, um das zu spielen.
Ja.
Andererseits, warum nicht, weil kauft ja eh jeder, ne?
Ja, es macht dann irgendwann keinen Unterschied mehr, ob es ein Add-on ist oder nicht zu dem Spiel, das sowieso dann jeder hat.
Yep,
aber das ist die Frage, ob dann auch der Preis, ne, wenn er dann höher ist, da eine Auswirkung drauf haben wird. Ich denke eher nicht. Ich glaube, GTA ist ein Ding, wo die Leute dann auch das Geld für sparen, weil das dieses große Event ist. Aber also das ist ja etwas, wo ich selber auch einfach spüre, wie gespannt ich da drauf bin. So ja. Scheiße ich auch Rockstar finde mit dem Union Busting und sowas. Die Strahlwirkung dieses Spiels ist ja. seltsam. Sehr, also sehr seltsam.
Ich bin da auch sehr, 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 sehr heiß drauf. Diese Screenshots, die auch jetzt im Zuge der News veröffentlicht wurden, ich finde das total toll, weil das so ein bisschen stilisiert ist. Und, also es ist ein realistischer Look natürlich, aber wenn du dir... Also ja, aber es das hat Lighting. So, es hat, ja, richtig. Es hat ja, was Übertriebenes. Ja. Es hat etwas Leichtes. Auch die Charaktere sind so ein bisschen... Ah, ultra realistisch, also weg vom wirkt, der reinen Imitation des Realismus.
Ich finde, es wirkt halt alles wie so ein Style over Substance ja. beleuchteter Hollywood-Streifen ja. aus den 80ern. Und ich glaube, genau das willst du ja auch von dieser
Exakt, ja.
Vice City-Ästhetik.
Es wirkt für mich wie eine sehr, sehr
reinzugehen.
Genau, was du gesagt hast, wie so eine moderne Interpretation von dem, was halt Vice City gemacht hat. Dass das aber halt ja. nicht einfach gesagt wird, wir kopieren das jetzt so, sondern okay, wie kriegen wir das jetzt mit der aktuellen Technik hin, ein ähnliches Ziel? Und mal gucken, wie das dann im Bewegtbild aussieht. Aber es gibt ein paar Screenshots, wo es wirklich einfach wie so eine, also das könnte einfach Vice City 2 heißen, im Lighting, in der Art und Weise, wie lila und pink es ist. Das finde ich sehr, sehr gut.
Ja, das stimmt. Ich meine, vielleicht kriegen wir ja dann auch demnächst den nächsten Trailer für das
bestimmt,
Spiel.
Ja. Der letzte dann wahrscheinlich.
Genau. Wir haben zwar gerade erst einen bekommen mit dem Coverart, aber...
Richtig, das war ja der dritte Trailer schon. Einen vierten Trailer, mein Gott.
Ja. Okay, das soll es gewesen sein für heute, für diese Ausgabe Hooked FM. Wir hoffen, ihr habt noch eine schöne Woche und schaltet dann auch nächste Woche wieder ein. Bis dahin, bye bye. Tschüss.